Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Plus 2 Bundesliga Rückblick, der 31. Spieltag der Saison 23/24 ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der wild entschlossen ist, seine Meinung wieder deutlicher zu machen, Niklas Levinson.
Es wird Zeit. Ich war lange Zeit sehr diplomatisch.
Zahm,
habe mich zurückgehalten, habe mich seltenst öffentlich geäußert, habe nie irgendwo angerufen und mich durchstellen lassen in Live-Sendungen, habe nie ungefragt meine Kommentare abzugeben zu Transfergerüchten. All das hat jetzt ein Ende.
Es geht hier, für alle, die es noch nicht verstanden haben, um Uli Hoeneß, der tatsächlich nochmal nachgelegt hat im Disput mit Thomas Tuchel. Ich muss dazu sagen, er hatte bei einem FAZ-Event
das Event der seniorigen Sesselfurzer kam da zusammen, glaube ich.
Das, so hieß es, war es auf jeden Fall gedubbt. Und da hat er ja gesagt, dass Thomas Tuchel ja nicht bereit wäre, junge Spieler zu entwickeln, sondern dann immer schreien würde, ich brauche neue. Und daraufhin hatte Thomas Tuchel gesagt, er fühle sich in seiner Trainer-Ehre stark gekränkt.
Zitat Thomas Tuchel, ich muss raus.
Er muss wirklich raus, genau, ja. Sehr gute Anspielung. Und ja, daraufhin hat Uli Hoeneß jetzt mit dem Kicker nochmal nachgelegt und gesagt, ich bin wild entschlossen, endlich nicht mehr mein Maul zu halten. Ich habe lang genug geschwiegen. Hier komme ich.
Ich finde das Zitat, das Adjektiv wild, finde ich wirklich bemerkenswert. Wild entschlossen. Er ist nicht nur entschlossen, er ist wild entschlossen.
Aber ganz im Ernst, wenn irgendjemand im deutschen Fußball jemals wild entschlossen in Sachen rangegangen ist, dann war das schon Uli Hoeneß.
Er ist auch mittlerweile eine menschgewordene Wildsau, würde ich sagen. Von daher passt das eigentlich ziemlich gut. Also, ich glaube wirklich, dass, also, das Einzige, was Uli Hoeneß noch, es gibt zwei Dinge, die Uli Hoeneß jetzt noch helfen könnten. Das ist, wenn wir wirklich das Vorhaben umsetzen, vielleicht über eine Petition, Max Kirche, Petitionsminister, kann er vielleicht mal rangehen und mich zum Beispiel als Vormund installieren von Oliver
Vormund.
Von Oliver Hoeneß. Ja. Uli ist ja kurz für Oliver. Das wissen viele nicht.
Oliver Hoeneß. Niklas Levin, so Vormund von Oliver Hoeneß.
Ja. Das ist der bürgerliche Name, der ist ja dann wichtig bei so einem juristischen Unterfangen. Oder er muss nochmal in den Knast. Das sind die zwei Möglichkeiten. Also, der muss nochmal gehumbelt werden, Alter.
Was hältst du denn für die realistischere Variante, Stand jetzt?
Also, Stand jetzt ist realistischer, dass er nochmal im Baum muss. wirklich. Also, der Weg von mir zu Uli Hoeneß Vormund ist weiter als der von Uli Hoeneß ins Gefängnis.
Ja,
was realistische Szenarien angeht.
Genau, der eine ist ja auch nur way back. Da muss er nur Navi einschalten, letzte Ziele. Und beim anderen müsste man da komplett neu rangehen. Ja, also das ist ja auch, das muss man ja dazu sagen, es ist ja nur ein Vorschlag von dir, um Uli Hoeneß zu helfen. Dass du sagst, weißt du was, Oliver, ich würde die Vormundschaft übernehmen, wenn du das möchtest, und mich darum kümmern, dass das hier läuft. Und würdest du dann quasi, wenn er sich wieder öffentlich äußert, so in der Form, und er sagt, er sei jetzt wild entschlossen, würdest du dich dann quasi zwei Stunden später äußern mit Richtigstellung, nein, ist er nicht?
Ist nicht wild entschlossen. Nein. Offizielle Pressemitteilung, Uli Hoeneß nicht wild entschlossen. Also ich würde es so einrichten, dass er ein Telefon hat, in dem nur meine Nummer eingespeichert ist, und dann ruft er halt quasi bei seinem Vormund an und dann wird dort halt sehr verantwortungsvoll die Entscheidung getroffen, ob man Uli Hoeneß durchstellt, dorthin, wo er hin möchte oder nicht.
Egal, wo er anruft, du musst es mir nicht sagen, egal, wo er anruft, er landet bei dir.
Ja.
Du kriegst ein normales Handy, aber Anrufumleitung von jeder
Ein Kontakt, wir wissen, er schreibt keine E-Mails, also von daher hat er auch keine anderen Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Von daher ist es, glaube ich, ein sehr guter Weg.
Ist eine clevere Idee. Ein Weg, den der VfL Bochum nicht antreten möchte, ist den in Liga 2. Und das haben sie am Freitag versucht zu verhindern beim Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Und dieses Spiel gewinnt der VfL Bochum 3-2. Und das auch vollkommen verdient.
Der Butcher von Bochum verlangt sein erstes Opfer.
Here we go, Alter. Ich hab's gestern zu dir schon gesagt. In meinen Augen kann man den Case dafür machen, dass Bochum unter Butcher in allen drei Spielen die bessere Mannschaft war.
Die Gegner waren
Heidenheim, Wolfsburg und jetzt.
Ja.
Gegen Heidenheim hatten sie auf jeden Fall deutlich mehr Expected Goals. Gegen Wolfsburg hatten sie deutlich mehr Torschüsse. Sie sind die ganze Zeit angerannt, konnten nichts Zwingendes machen. Und hier waren sie auch ganz klar die bessere Mannschaft. Und das Ganze läuft dann so ab. Erstmal kriegt die TSG mit 26 einen Elfmeter, der zu Recht dann zurückgenommen wird. Wout Weghorst mit den großen Latschen im Abseits. Und schon vorher hat auf der anderen Seite der VfL große Chancen. Es ist immer wieder Hofmann, der riesen Chance hat und dann Baumann scheitert. Ich glaube, dreimal in den ersten 11 Minuten hat er Abschlusssituation.
Und Hofmann hat ja eine körperliche Transformation hinter sich, hat ja einige Kilo verloren, um ein
mobiler, wendigerer Stürmer zu werden. Und ich finde, man sieht es ihm an. Ich finde, also vielleicht denke ich das auch nur, weil ich diese Information über ihn habe, aber mein Eindruck ist, er wirkt ein bisschen beweglicher, dynamischer in dem, was er machen kann.
Ich hatte diese Information bis gerade eben nicht. Und ich habe mir aufgeschrieben, beeindruckende Drehung bei diesem Abschluss, wo er auf einen langen Posten abzieht, habe ich mir nämlich auch gedacht, Alter, beweglich, beweglich. Das führt aber nicht zum Tor. Was zum Tor führt, ist, wie könnte es anders sein, Kevin Stöger, perfekter Freistoß zum 1:0. Der, ja, ich meine, Kevin Stöger spielt eh schon mit Abstand seine beste Profisaison.
Ja.
Wir sind hier bei 50 plus 2 ja schon seit 2-3 Jahren Fans von ihm. Und er spielt nicht nur seine beste Profisaison, er krönt die jetzt gerade nochmal so richtig. Und diese Krönung könnte ja auch sein, dass er den VfL noch einmal in der Liga hält hinten raus.
Ich habe tatsächlich mal am 6. Mai 2020, ist ja mittlerweile schon 4 Jahre her.
Ja, ich weiß, dass du lange Stöger, früh bei Stöger drin
warst. Ja, da war ich ja noch ein Wurm auf Social Media. Mhm. Also ich glaube, ich habe keine
heute kein Wurm mehr.
Heute kein Wurm mehr, ein großer Wurm. Heute bin ich dieser Wurm von Dune.
Dune,
der Dune-Wurm bin ich heute.
Bist ein bisschen am Spice-Pushen.
Der Kevin Stöger, wenn fit, easy der beste Achter der unteren Tabellenhälfte. Auf jeden Fall Potenzial für mehr, habe ich damals noch geschrieben, in Klammern Schalke. ablösefreien Top-Transfer und ich finde, das gilt diesen Sommer auch wieder.
Ja.
Also
gibt ja durchaus viele Interessenten. Ich glaube, allen voran zu nennen sind aktuell Augsburg und Union.
Ich glaube sogar, Union soll weit vorne sein und für die wäre es ja auch ideal, weil die haben so einen Kreativitätsmangel im Mittelfeld und ich wollte gerade sagen kreativlos, aber das habe ich mich nach gestern nicht mehr getraut.
Ja, sehr gut.
Da hat mir die Mutigkeit
gefehlt.
Ich habe
irgendwie kommt gerade. Das hat sich so angefühlt.
Ja, ja. Es war auch auf dem Weg, aber da hat mir die Mutigkeit gefehlt, damit durchzuziehen.
Ja. Sehr gut. Wir haben uns gestern über Neologismen unterhalten, die uns nerven und Mutigkeit und Kreativlosigkeit sind nicht mal Neologismen, sondern einfach nur ausgedachte Worte und die haben uns genervt. Deshalb.
Also Mutigkeit habe ich nicht mal genervt. Ich fand es nur bemerkenswert, dass Lothar Matthäus es für notwendig befand, aus Mut Mutigkeit zu machen. Aber ist auch in Ordnung. Wir haben mal oft schon drüber gesprochen, so an verschiedenen Stellen der Saison, über den Spieler, der im Verhältnis zu seinem Team diese Mannschaft am meisten trägt. Ganz kurz hat mal Jonas Wind diesen Not bekommen, als er mal zeitweise für die Hälfte aller VfL-Tore verantwortlich war.
Dann war lange Demirovic im Fahrersitz.
Demirovic im Fahrersitz. Und ich finde schon, dass wenn man diese Diskussion führt, dass Kevin Stöger ganz, ganz klar in diese Debatte mit reingehört, weil, also, es ist zu vereinfacht, zu verkürzt natürlich, aber wenn man den möglichen Klassenerhalt von Bochum an einer Person festmachen möchte, dann muss das Kevin Stöger sein, rein sportlich.
Das letzte Mal, dass Bochum ein Spiel gewonnen hat, in dem Kevin Stöger keinen Scorerpunkt hatte, war, wenn ich mich nicht irre, am 3.11.23 gegen Darmstadt. Bei jedem Sieg vom VfL in der Bundesliga seitdem hatte Kevin Stöger ganz elementar seine Finger mit im Spiel. Außer am 20.01. gegen Stuttgart, da hat er krank gefehlt. Aber ja, ansonsten, sogar wenn ich mich nicht irre, haben sie insgesamt nur diesen Sieg ohne Scorerpunkt von ihm geholt. In jedem anderen Sieg war er beteiligt.
Sehr, sehr stark. Und das zweite Tor macht auch der VfL Bochum nach 45 plus 2 in Person von Paslak. Es ist wieder.
Achso, das ist erst Paslak, Stöger kommt danach. Genau, das ist der Angriff, wo
Paslak. Es ist von links und dann hat Kramaric eigentlich schon den Ball, aber pennt komplett im eigenen 16er. Und
da siehst du halt, dass Kramaric im eigenen 16er wirklich nicht zu Hause ist. Ja. Absolut dilettantisch, wie er sich da anstellt, aber es ist auch nicht seine Aufgabe.
Lord würde sagen, eine Liability.
Ja.
Das ist eine Anspielung an alle, die diesen Song kennen. Und Paslak geht dazwischen und schließt eben zum 2:0 für die Bochumer ab. Das aber definitiv ein absolut verdientes 2:0 ist. Und es ist auch ein verdientes 3:0, als das dann in der 64. fällt. Also der VfL ist hier ganz klar die schwächere Mannschaft. Die haben es ja auch ein bisschen gerochen.
TSG
ist die TSG ist die ganz klar die schwächere Mannschaft. Die haben es ja auch ein bisschen gerochen, glaube ich, haben beide gegen Hoffenheim getippt. Weil die wirken einfach wie ein absolut.
Ja. Kannst du rumschubsen, wie du willst. Ja. Die stehen, weil sie einen sehr guten Kader haben, aber nicht da, weil sie eine gute Mannschaft sind. Ich fand auch das 2:0 in der Art und Weise bezeichnend, denn die Hoffenheimer geben da lange Geleitschutz. Kramaric ist, Paslak ist einfach so viel bissiger, hat viel mehr Bock drauf als Kramaric. Und ich fand es einfach sehr, sehr sinnbildlich für dieses gesamte Spiel. Und auch das 3:0, da ist es ja dann eben doch wieder Kevin Stöger, der auch da wieder, ne, dass dieser Ball, er zieht da durch, er leitet das ein, er läuft super gut, toller Laufweg von ihm, aber auch wieder der Ball wieder bei ihm landet und so, das ist einfach bezeichnend für eine Mannschaft, die es mehr wollte.
Aber ich finde, was beim 3:0 richtig nice ist, das ist eigentlich, also er macht den Abstauber am Ende, nach dem Abschluss, den er vorbereitet hat.
Ja, genau.
Mit und dem ich finde, was da geil ist, wie er den tarnt. Weil ich finde, in der Bewegung des Beines habe ich komplett mit dem Abschluss gerechnet. Also
es sieht schon tatsächlich so aus, weil es mit viel Entschuldigung. Weil er mit viel Zug diesen Ball ja auch direkt spielt, dass man denkt.
Und ich würde ihm zutrauen, dass er so clever ist, das so zu tarnen, dass du denkst, okay, kommt ein Abschluss und dann im letzten Moment spielt er eben den Pass da in den Lauf rein. Also auch wieder super, super stark gemacht. Wer auch mal wieder in die Startelf gerückt ist, ist ja Maxi Wittek, der hier im, Bochum ist eine sehr mannorientiert gegen den Ball spielende Mannschaft, aber irgendwann in der eigenen Hälfte, wenn das Pressing nicht gegriffen hat, fallen die auch in Ordnung zurück. Dann war es ein 4-4-2 mit Wittek im linken Mittelfeld. Und ich finde eigentlich, dass das echt ordentlich funktioniert hat, weil, also Wittek war ja vor allem ein Problem für Bochum in der Verteidigung, in der Defensive bisher in der Saison, vor allem am langen Pfosten, wenn da Flanken gekommen sind. Und das hast du halt jetzt gemieden, indem du halt immer noch als LV Bernardo stehen hattest. Aber von Wittek hast du halt trotzdem bekommen, dieses kreative Element, das er auf jeden Fall hat. Das ist jemand, der durchaus auch mal einen hohen Ballgewinn erzwingen kann.
Wollte ich mich dazu sagen. Wittek hat extrem hoch gestanden im Schnitt in diesem Spiel. Also wirklich eigentlich wirklich wie eine Spitze im 4-3-3.
Genau, auf jeden Fall. Und ich finde, er und Stöger haben so auf der linken Seite auch recht gut miteinander harmoniert. Also der Schachzug Wittek hat gut funktioniert.
Wirklich weißt, das ist der beste 1-gegen-1-Verteidiger, den wir hier haben. Der kann ein bisschen was auffangen vielleicht. Und das, obwohl du ja mit Wittek sogar defensiv starker hast. Ich wollte nur noch mal Bernardo auch lohnen, weil Bernardo wird den Verein, glaube ich, verlassen im Sommer, oder?
Ja, also bei Abstieg natürlich, auf jeden Fall.
Glaubst du nicht, dass er sogar bei Bundesliga-Klassen halt, dass es einfach eins der besten finanziellen Mittel hätte, die der VfL so bewegen könnte?
Also ich verstehe schon, wo du herkommst, wenn Bochum die Möglichkeit innerhalb von einem Jahr einen Turnover zu machen von ein paar Millionen Euro, ist das wahrscheinlich schon so verlockend, dass man fast annehmen muss. Aber er hätte sich also leistungstechnisch auf jeden Fall nahegelegt, dass er mehr in sich hat als Bundesliga-Abstiegskampf.
Ja, das würde ich schon auch sagen. Und sie hatten ja, glaube ich, was haben sie denn bezahlt für Bernardo? Was keine Million?
Ungefähr eine Million, glaube ich. Ja, irgendwas in den Dreh rum.
Und ich glaube halt wirklich, dass dir irgendjemand, wie alt ist er, 26, 27, sowas? 28 sehe ich gerade. Ich glaube schon, dass du irgendjemand findest, der dir irgendwie bereit ist, 7-8 Millionen für ihn zu bezahlen. Da ist halt die Frage, ob du da denkst, dass du einen gleichwertigen Ersatz findest oder nicht. Aber man kann es auf jeden Fall machen. Wie auch immer, es steht 3-0 und es fallen natürlich noch Tore. Jurasek ist es, glaube ich, der das 1-3 macht nach Kramaric abgefälschtem Schuss, oder?
Also Fotmob weist beide Tore Kramaric zu.
Okay, dann kriegt den Kramaric.
Okay. Und das zweite ist, glaube ich, dann der sehr elegante Lupfer.
Oh ja, nach Grilic tollen Pass
auch. Nach Grilic tollen Pass, da hat man auch ein bisschen gesehen, wie Bochum dann teilweise bedingt dadurch, dass sie so mannorientiert sind, dann passen die Abstände nicht ganz, da geht eben da auch ein Korridor auf, in dem man auch den tiefen Ball reinspielen kann. Und dann macht das Kramaric überragend mit diesem Abschluss, die Qualität ist eben unbestritten da. Aber dieses 3-2 hat bis zum Ende bestand und es ist in meinen Augen auch absolut verdient.
Oh, macht ja sogar noch fast, mit Passer kann ja noch eine Riesenchance. Ja. Also die absolut verdient, gar keine Frage.
Also hochverdienter Sieg, auch wenn es im Ergebnis dann am Ende recht eng ausgesehen hat. Ja, für Bochum ist es eminent wichtig, vor allem auch dadurch bedingt, dass Mainz und Köln sich die Punkte geteilt haben. Hat das für den VfL nochmal extra gut geschmeckt. Die sind jetzt aktuell wieder 15. mit 2 Punkten Vorsprung auf Mainz und gleichzeitig mit 7 Punkten Vorsprung auf den FC. Ich glaube, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nochmal relevant wird. Also es geht eher darum, Relegation oder keine Relegation. Und dafür wurde schon mal ein wichtiger Schritt getan. Zur TSG sage ich noch, die müssen, also sollen machen. Wenn sie machen wollen, sollen sie machen. Aber also aus einer rein sportlichen Perspektive müssten die ganz, ganz dringend darüber nachdenken, ob das der Weg ist, den die weiter einschlagen wollen mit diesem Trainer.
Wie lange haben wir das schon, sagen wir das schon?
Seit Monaten. Wirklich? Seit Monaten sagen wir das. Ich verstehe auch nicht ganz, du spielst gegen Bochum, gegen eine Mannschaft, von der du weißt, dass sie mit die meisten langen Bälle spielen in der Bundesliga. Ja. Dass Riemann jedes Ding lang da vorne rein prügelt.
Und übrigens auch in diesem Spiel waren knapp 25% der Pässe von Bochum lange Dinge.
Genau. Und warum verzichtest du dann, zumindest in der ersten Halbzeit, der kam dann rein, in der Startelf auf einen Spieler wie Anton Stach, der einer der statistisch erwiesen kopfballstärksten Mittelfeldspieler der Bundesliga ist, der eine super gute Erfolgsquote hat bei Kopfbällen, also verstehe ich nicht ganz, der generell körperlich auch dann, glaube ich, ein guter Mann ist, auf dem Feld zu haben gegen eine Mannschaft wie Bochum, also auch personalentscheidungstechnisch sehr, sehr fraglich, aber egal, der VfL Bochum gewinnt verdient und hat damit sein Schicksal selber in der Hand.
So ist es. Andriy Kramaric spielt seine 8. Bundesliga-Saison mit Double-Digits-Scorern und davon, da ist er jetzt gerade bei 14 und damit ist er im eher unteren Bereich für sein eigenes Niveau. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass Kramaric in der Bundesliga eigentlich seit Jahren ein Topspieler ist und halt, der das im Vakuum der TSG so betreibt, aber ich wollte es einfach nochmal
erwähnen. Ich hoffe, er lebt dort im Kraichgau ein sehr schönes, erfülltes Leben.
Er ist jetzt 32 Jahre alt, der ist über seinem Peak, der große Wechsel kommt nicht mehr. Nee. Ich denke, der muss da ein schönes Leben leben, sonst hätte er das
weil sportlich hat er ein bisschen seine Ressourcen verschwendet, würde ich sagen. In Anführungszeichen verschwendet. Also,
er hat auf jeden Fall abgeschenkt. Der hätte bei einer Mannschaft spielen können, die um Titel mitspielt. Ich meine, er hat ja Titel gewonnen mit Leicester 2015 zum Beispiel. Mhm. Aber ja, das dem ist wohl einfach so. Und ich würde sagen, wir gehen rein in den Samstag, wenn du nichts mehr zu diesem Spiel hast.
Weiter geht's. Möchtest du eine Pause?
Ja, bitte. Angekommen im Bundesliga-Samstag, angekommen in München, wo der FC Bayern München, für den es in dieser Saison um nichts mehr geht, außer die Champions-League-Qualifikation und natürlich die Champions-League zu gewinnen eventuell, also vielleicht ist auch nichts mehr
ja,
da.
Die Qualifikation ist, glaube ich, recht sicher, ja.
Die ist sehr, sehr sicher. Ich glaube, die ist sogar einfach safe. Und sie empfangen Eintracht Frankfurt und schlagen die Eintracht mit 2-1. Und es war ein verrücktes Spiel, weil dieser Sieg für die Bayern war komplett verdient. Die hätten mehr Tore machen können. Und dennoch fühlt sich so an, als hätte die Eintracht da auch irgendwie ein Unentschieden sich ergaunern können. Das war ein seltsames Spiel.
Es waren ja auch Momente da, in denen für die Eintracht was gegangen wäre. Auf die kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Gerade diese Umschaltmomente, ja, die hier und da Hans-Ger so ein bisschen Knauf verschenkt worden sind. Hans-Ger Knauf. Einmal dann, als Dina Ebimbe sich da mit der Zidane-Rolle wunderbar rausdreht, ja, und auf Ekitike legt, der dann etwas überhaupt.
Ebimbe macht kranke Sachen, wenn er gegen gute Mannschaften spielt. Das ist schon sehr auffällig. Wenn die Bühne am größten ist, spielt Ebimbe immer am besten. Aber ne, can he do it in a cold and rainy night in Bochum? Meistens nicht.
Erstmal fällt er ein frühes Tor für die Bayern und es ist eine Textbook aka Bilderbuch Konrad Leimer Szene.
Ja genau, selber aufgeschrieben.
Also erstmal dieses aggressive nach vorne verteidigen, ja, und dann auch eben die Physis haben, um den Ball erstens zu erobern und zweitens so in Richtung Tor ziehen zu können, ja, mit der Geschwindigkeit, dann ist es am Ende halt Formsache, den rüberzulegen.
Also man muss einmal sagen, es ist Pacho, der als Linksverteidiger aufläuft in diesem Spiel,
ja,
der einen Pass zurückspielt in Richtung Mario Götze. Mario Götze merkt, ich habe Antritt 4 bei FIFA. Conny Leimer spritzt dazwischen und zieht dann auch mit einer Dynamik los in Richtung Tor, läuft noch an Koch vorbei, an einem weiteren.
Der spritzt so zwischen zwei Spielern,
ja,
hindurch.
Genau, das ist Götze
schon, ja,
und ich glaube Koch, der rausrückt, ja, und du wirklich, also der hat den Ball am Fuß und du siehst, okay, das Tempo matcht hier niemand.
Nee, und er ist ja auch, also das deckt sich wirklich auch mit dem Spieler, der er ist. Er ist in den Top 2% für Mittelfeldspieler, was geführte Zweikämpfe im Angriffsdrittel angeht. Also jemand, der früh anläuft, der da eben auch die hohen Ballgewinne sucht, hier eben einen solchen erzielt und dann ablegt auf Kane, der per Formsache sein 34. Ja. Saisontor macht. Und das ist erstmal ein sehr, sehr schlechter Start in München, aber die SGE schlägt zurück in Form von Hugo Ekitike, der im zweiten Spiel in Folge trifft, der angespielt wird, den Ball mit ein paar sehr, sehr schönen Kontakten verarbeitet, ja, sich dann den Platz verschafft für einen richtig gut geschlänzten Abschluss aus langer Eck.
Und da kann man dann, glaube ich, einfach mal festhalten, also das war einfach ein super Tor. Und
ja,
so viele Spieler in der Bundesliga machen das Tor halt einfach nicht.
Nee.
Das, da kommt man nicht auf
unglaublich. Und gerade keimt das Pflänzchen Hoffnung, ja, bezüglich dessen, was man sich von ihm vielleicht, wenn er fit ist, wenn er eine volle Vorbereitung, ja, gemacht hat, in der kommenden Saison erwarten kann.
Ja, ich glaube, also man hat von jetzt vom Trainingsplatz, sage ich mal, aus Frankfurt immer wieder gehört, dass er einfach einer der besten Spieler dieser Mannschaft ist, vollkommen klar, dass man das immer sieht im Training, dass er einfach fußballerisch sehr, sehr, sehr stark ist. Und deshalb hatte man ja in Frankfurt auch nie die Zweifel, zumindest nicht in der Führungsetage, die wurden nie formuliert, ihn fest zu verpflichten, was ja getan worden ist vor diesem Spieltag für die kommende Saison. Also genau das, was du gesagt hast, wird eintreten. Hugo wird mit der Eintracht die Vorbereitung machen und dann für sie spielen. Und ja, definitiv, man hat die Ansätze immer erkannt und jetzt scheint er da auch das Selbstvertrauen zu finden und die Mannschaft scheint ihn ein bisschen zu finden. Die Bayern in der Folge scheitern immer wieder an Kevin Trapp und Kevin Trapp auch mit aufsteigender Formkurve und die Eintracht kann eben in Umschaltmomenten hin und wieder gefährlich werden und allen voran fällt da der ein von, wir hatten es schon kurz angesprochen, Ansgar Knauf, wo er auf rechts durchzieht und einfach 4,5 Minuten hat, um den Ball zu Marmoush zu spielen und sich dagegen entscheidet und dann mit einem wirklich absoluten Kullerball auf Manuel.
Kläglicher Abschluss und auch da war es ja Ekitike, der die Seitenverlagerung, ja, auf Knauf rüberspielt und ja, du hast richtig gesagt, es kann sein, Eric Dier positioniert sich da auch gut, finde ich, hat ein gutes Stellungsspiel. Es kann sein, dass er, wenn du den Pass im falschen Moment spielst, den Pass abfängt, ja, zu Marmoush. Aber ich finde, du musst ihn trotzdem versuchen. Du hast da eine 2-gegen-1-Situation und du musst den Pass wagen, vor allem, wenn am Ende das rauskommt, was bei rauskommt in Sachen Abschluss.
Vor allem, du hast vollkommen recht, Dier verteidigt vor allem den Pass, positioniert sich da gut. Aber Knauf hätte halt auch schon früher mit einem zweiten Antritt nochmal was bewegen können. Er verliert sich in dieser Situation so ein bisschen, genau, und trifft dann die falsche
Entscheidung. Aus Dyers Perspektive macht es ja auch Sinn, weil der wird ja auch wissen, dass Mamouche der abschlussstärkere Spieler ist. Und im Zweifelsfall lässt es lieber darauf ankommen, dass eben Ansgar Knauf zum Abschluss kommt.
Ja.
Und er behält ja auch recht dann in dieser Situation. Und genau das, dieser Moment, und dann war es gar nicht so viel, aber der und auch die Szene über Ebimbe, das sind so zwei Momente, wo du dir vorstellen kannst, dass wenn du es da richtig ausspielst, dir vielleicht sogar in Führung gehst, dass du dann eine Möglichkeit hast, einen Punkt mitzuholen aus München, aber dass das Spiel am Ende 2-1 ausgeht, und das tut es ja, weil Harry Kane noch ein weiteres Tor macht nach einem Elfmeter, der nach dem Foul von Koch
Robin
an
Koch,
Müller.
Ellbogen gegen Thomas Müller, das war einfach nicht so clever. Das muss man ganz klar sagen. Ich muss übrigens, nur weil ich gerade gesagt habe, dass Patria Linksverteidiger gespielt hat, wir wissen alle, die Eintracht spielt da ein sehr liquides System. Das sieht dann mal nach Dreierkette aus, mal nach Viererkette. Also deswegen müsst ihr mir nicht schreiben. Und ja, dieser Elfmeter ist einfach super dumm von Robin Koch, kann man gar nicht anders sagen. Ist einfach super blöd und ein Aussetzer, wie man ihn von ihm sehr, sehr selten sieht oder fast gar nicht sieht normalerweise. Aber hier war er eben drin. Und das ist dann am Ende, kannst du halt auf die Situation gucken und sagen, ja, deshalb haben sie es gewonnen. Ne? Und trotzdem, wenn du den ganzen Spielverlauf gesehen hast, ist natürlich Bayern so deutlich überlegen, dass sie auf jeden Fall verdient gewinnen.
Und keine Frage. Keine Frage.
Und trotzdem ist halt dieses Gefühl so ein bisschen da, wie es wäre absolut ergaunert gewesen, aber wenn du nur 1-2 in München verlierst und das eine davon ist ein Elfmeter, ein unnötiger, dann kommt natürlich automatisch der Gedanke, dann hätten wir auch unentschieden spielen können.
Ja, was ich mich gefragt habe ist, wie sehr hat sich das für dich generalprobig angefühlt mit Blick auf das Spiel gegen Real Madrid? Denn also es gibt Positionen, auf denen es für mich klar nach Rotation aussieht. Da würde ich zum Beispiel Choupo-Moting ganz klar dazu zählen. Wahrscheinlich auch Thomas Müller, ehrlich gesagt.
Da bin ich mir nicht so sicher bei Thomas Müller. Ich weiß nicht, wie die Fitnesssituation ist. Glaubst du, dass Leimer Goretzka die Lösung ist? Oder glaubst du, dass Pavlovic, wenn er fit ist?
Also, das ist ja die Frage, weil, also, Leimer musste ja raus, verletzungsbedingt, früh nach einer halben Stunde.
Richtig,
und die Frage ist, ob er fit wird, denn, das Duo Goretzka-Leimer hat ja zumindest im Sinne von, wir sind weitergekommen gegen Arsenal, also wir im Sinne von die Bayern, weitergekommen, funktioniert. Und die Frage ist halt, brichst du das auf oder wirst du jetzt dazu gezwungen? Ich habe mich halt gefragt, ob das jetzt der Schongang war, weil ich hätte gesagt, Pavlovic war ja verletzt, kam gerade zurück. Wenn du ihn matchfit kriegen möchtest, ihm Matchhärte geben möchtest, dann lässt du ihn wahrscheinlich zumindest mal starten hier. Ja. Ich glaube schon, dass...
Ich meine, so hat er jetzt trotzdem genug Minuten gesehen.
Definitiv, aber ich glaube, der Plan war vielleicht schon dann auch in das Spiel am Dienstag eher reinzugehen mit Goretzka und Leimer.
Ja,
und ja auch
ist, glaube ich, jetzt auch noch fraglich für...
Der ging auch raus. Und ja auch dann wieder die linke Seite, von der ich erst dachte, das sei eine Einmallösung für Arsenal, aber Masraoui, Guerreiro haben wieder zusammengespielt auf links.
Das und ist nice, was die da machen.
Das sieht richtig gut aus.
Das gefällt mir wirklich, also generell, das Wort hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, Rafa Guerreiro. Wirklich Rafa Guerreiro einfach, also ich meine, wir haben das jetzt 1 Million Mal hier gesagt, wir haben das 1 Million Mal in anderen Formaten gesagt, aber was ist Rafa Guerreiro einfach für ein geiler Fußballer? Was ist es einfach für ein geiler, geiler Kicker? Also es ist echt, echt wahnsinnig.
Und wenn er fit ist und Bock hat und beides scheint gerade der Fall zu sein, dann sieht man es eben sehr, sehr klar. Und du hast auf dieser linken Seite halt dann erstmal eine doppelte defensive Absicherung mit zwei Leuten, die erstmal auch vor allem Linksverteidiger oder Außenverteidiger sind und waren. Und du hast da eine technische Qualität, von der du weißt, die können dir offensiv enorm viel geben, die sind total pressingresistent, die können unter Druck sich rauskombinieren. Also diese Seite, Masraoui Guerreiro, könnte echt auch jetzt mit Blick auf die kommenden Spiele eine gute Lösung sein, gerade für die Spiele gegen Real, um dann eben erstens doppelt abzusichern und zweitens halt auch zu wissen, die sind technisch so stark, dass sie auch mit Ball uns nach vorne bringen werden.
Wer im Zweifel definitiv nicht spielen wird, ist Erik Choupo-Moting.
Ja, ja, klar.
Der war ganz klar Rotation. Und ja, also ich meine nochmal, ne, am Ende ist das ein hochverdienter Sieg für die Bayern und ein standesgemäßer Sieg für die Bayern. Und die Eintracht schafft es ja trotzdem, aus diesem Spieltag, trotz einer Niederlage, irgendwie ein bisschen als kleiner Gewinner hervorzugehen, weil, wir haben es gerade schon gesprochen, Hoffenheim hat verloren. Wir reden noch über Freiburg, wir reden noch über Augsburg, aber die Konkurrenten wirklich, also ich habe gestern zu dir schon gesagt, es ist nicht die große Storyline, weil es um Platz 6 geht. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann eine Liga mal so für einen Verein gespielt hat, wie die Bundesliga für Eintracht Frankfurt in diesem Jahr. Es ist wirklich absolut wahnsinnig.
Ja, 45 Punkte stehen ja auf dem Konto aktuell. Wir können ja mal einen Quervergleich machen mit der letzten Saison,
Jahren,
wo man mit 31 am 31. Spieltag mit 45 Punkten gestanden hätte. Ich schau mal nach. Auf Platz 8.
Aber gut, das ist halt schon trotzdem ein Unterschied, weil
ja,
Platz 6 wirkt nämlich absolut zementiert für die Eintracht.
Der ist zementiert, tatsächlich. Ja. Doch, das ist schon ein Unterschied, hast du schon recht, ja. Trink du mal.
Sorry, ich dachte, du bist noch am...
Nee, trink du mal ruhig und dann gehen wir jetzt weiter. Denn ich würde sagen, wir können die Akte Bayern-Frankfurt zumachen. Für die Bayern war es ein Pflichtsieg. ohne große sportliche Relevanz. Für die Eintracht gilt insofern dasselbe, dass der sechste Platz eben in Stein gemeißelt scheint und gleichzeitig nach oben
Freiburg verloren
auch nichts mehr geht, auch weil Freiburg verloren hat. Und ich nehme das mal auf als Überleitung, um über ein weiteres Burgenderby zu sprechen.
Yes.
SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg oder auch bekannt als Wie schlägt man sich selbst?
Ja, also das war wirklich Wahnsinn, ne? Das war wirklich Wahnsinn. Und auch so ein bisschen bezeichnend wieder mal für Wolfsburg im Abstiegskampf. Denn das sind zwei Tore, die absolut nur aus individueller Qualität heraus entstehen und nichts anderes. So, Freiburg von der ersten Sekunde an Spiel bestimmt, der VfL Wolfsburg zurück mit Kuhn Castells in der Kiste. Nach Schulterverletzung wieder da, der Mann ja auf Abschiedstournee, wird ja den Verein
ja,
im Sommer verlassen.
Ja, der wird gehen, ja, die haben ja den
Grabara
von Kopenhagen geholt, ja.
Ja, da bin ich sehr gespannt, gilt ja wirklich als Superkeeper. Und ja, die Freiburger mit großem Aufwand immer wieder über die Außen mit Tempo, Tempo, Tempo. Gregoritsch trifft früh die Unterkante der Querlatte nach einer Flanke von irgendjemandem.
ja, von Doan.
Nee,
war es nicht.
Aber viele Flanken waren von Doan
auf jeden Fall. Doan war, glaube ich, die scharfe Flanke, die dann Barco selber an den Pfosten köpft. Weil wir haben ja zwei Aluminiumtreffer.
Richtig.
Und der von Barco war, glaube ich, baugleich zur Flanke, die, glaube ich, letzte Woche Freiburg geschlagen hat. Der Curl nach innen von Doan, von der Strafraumkante, den dann letzte Woche noch Gregoritsch verwandelt hat.
Doan hat außerdem einen Pass in Richtung Zentrum gespielt, den Borneau in der 42. Minute in den eigenen Kasten abfälscht und dann steht's 1-0 für die Freiburger.
Man muss sagen, im Vorfeld dieses ersten Tores ist die Staffelung der Wolfsburger letzten Linie wirklich, also gruselig. Du hast da die beiden auf der linken Seite, die ungefähr 1,5 Meter vor dem Rest der Kette stehen und genau dann eben in diesem Korridor wird dann eben tief reingelaufen, ist deswegen auch kein Abseits, also hat hinten und vorne nicht gepasst. Generell hat bei Wolfsburg in der ersten Halbzeit überhaupt gar nichts gepasst und dementsprechend hat ja auch Hasenhüttl gleich dreifach reagiert und ich habe Paredes, Mähle und
also ich habe es mir aufgeschrieben, ich musste zurückgehen.
Noch jemand gemacht.
Nach der Pause habe ich mir aufgeschrieben, Paredes, Wimmer und Mähle für Fischer, genau Thiago drei, Tomasch und Cesiger. Und apropos Cesiger, der VfL beginnt ja dieses Spiel mit 5 nominellen Verteidigern?
Ja, so in der Art, ja.
Mit 5 also, oder 6 wirklich 3 Innenverteidiger. Und
generell ist das auffällig, also Lovro Meier wurde jetzt unter Hasenhüttl insgesamt in den 5 Spielen 3-mal eingewechselt, hat zuletzt 2-mal gar nicht gespielt. Swanberg hatte einen Startelf-Einsatz unter Hasenhüttl. Mähle 2-mal von der Bank und 1-mal gar nicht gespielt in den letzten 3 Spielen. Das ist auf dem Papier auch schon eigentlich also recht viel Qualität, auf die Hasenhüttl da verzichtet mit Ball. Also,
ich glaube, er wollte halt einen frischen Wind irgendwie reinbringen, wahrscheinlich, ne? Aber kann man jetzt auch mal festhalten, dass, obwohl man dieses Spiel gewonnen hat, das mit dem frischen Wind hat nicht so gut funktioniert.
Ja, und wenn du auch wenn die teilweise als Transfers vielleicht ein bisschen enttäuschend waren, Stichwort Lovro Meier, die Spieler rauslässt, die halt immer noch am wahrscheinlichsten dir einen individuell brillanten Moment liefern können, dann sieht das Spiel halt so bieder aus, wie das Wolfsburger Spiel aktuell aussieht.
Trotzdem sah es in Halbzeit 2 ein bisschen besser aus und da tun ihnen die Freiburger auch gefallen. Und zwar in Person von Cedilla, der in der 64. Minute Paredes, den eingewechselten, rustikal abräumt.
Für mein schwaches Gemüt war das Foul fast zu viel.
Das war wirklich ein richtig knackiges Foul. Paredes tut sich nichts, das ist glücklich, aber die rote Karte für Cedilla, das war die war so 100%ig verdient.
Ich bin da ja sehr empfindlich, was sowas angeht.
Ja, haben wir gestern drüber
gesprochen. Ja, haben wir gestern drüber gesprochen. Ich war nämlich tatsächlich, ist dein letzter Erste-Hilfe-Kurs noch der gewesen, den du zum Führerschein gemacht hast?
Würde ich schon sagen, ja.
Ja, weil das war es bei mir auch.
Ja.
Und also, no pressure.
Ich habe noch mal, aber 2 Jahre später, also immer noch ein sehr ähnlicher Zeitraum.
Ja, und überleg mal, ich habe Führerschein mit 17 gemacht, also den ganzen Prozess mit 16 durchlaufen. Ja. Das heißt, das war 2008. Ja. Das ist 16 Jahre her. Ich weiß oder wusste halt nichts.
Das ist keine erste Hilfe mehr inzwischen. Nee, das ist vierte, fünfte
Hilfe, die ich da hätte noch liefern können. Und habe deswegen gesagt, komm, mach mal noch mal einen Kurs. Und der war jetzt tatsächlich auch am Wochenende. Was ich halt, womit ich nicht geplant hatte, war, also es ging dann teilweise auch so um so Schnittverletzungen, Frakturen und sowas, wie man, also es war ein bisschen mehr als die klassische Erste Hilfe, sondern mehr
bisschen,
so in Richtung so,
tieferen Einblick
so Erstversorgung bei gewissen Dingen, die halt passieren können.
Ja.
Und als es dann um sowas ging, halt so um Fraktur, viel Blut und sowas.
Hat man da Bilder gesehen oder?
So Visualisierungen.
Ja.
Nicht jetzt, also so Zeichnungen, aber trotzdem war es für mich schon explizit genug.
Ja.
Und sobald es in so einem medizinischen Kontext auch ist, dann setzt mir das irgendwie enorm zu. Und ich habe so da gesessen und gemerkt, okay, ich höre nicht mehr so gut. es pfeift so ein bisschen in meinen Ohren.
Ja.
Ich fange richtig brutal an zu schwitzen, nasskalt.
That ain't good.
Und ich habe sofort gemerkt, okay, ich werde gleich ohnmächtig.
Ja.
Und musste halt echt dann aufzeigen und sagen, sorry, mir geht's nicht so gut. Und dann wurde ich in diesem Raum aus erwachsenen Menschen halt auf den Boden gelegt, mit den Beinen hoch.
Ja.
Wir waren in so einem U gesessen und mein Arsch hat so in den Raum reingezeigt. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr entwürdigend für mich.
Ja, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich kann das im Kern nachvollziehen, weil ich habe das bei. Also ich habe es nicht so sehr extrem. Ich würde, glaube ich, nicht ohnmächtig werden. Aber ich bin nicht gut darin, Blut von anderen Leuten zu sehen.
Ja.
Mein eigenes ist gar kein Thema. Ich habe mir schon in die...
Das liebst du.
Ich habe mich schon geschnitten. Da ist es da wirklich... das ist alles gar kein Problem bei mir selbst. Da komme ich super mit klar und bin sogar, wenn ich mich selbst verletze... Ich hatte ja vor 3-4 Jahren eine Verletzung, die ich sehr, sehr stark geblutet habe und auch im Krankenwagen abtransportiert werden musste. Da war ich derjenige, der meine Begleiter beruhigt hat in dem Augenblick.
Ja.
Aber bei anderen Leuten, ich verstehe das schon. Also da habe ich auch mal ein Problemchen mit. Ich krieg dann immer so einen Schauer, wo ich so merke, dass er mir einmal die Kniescheiben so auf kurz buttrig macht.
Ja.
Und dann geht's meistens wieder, aber ich kann das im Kern absolut nachvollziehen.
Ja, und das Gefühl, wenn so ein Ohnmächtigwerden herancreept, das ist wirklich extrem unangenehm. Also,
ja.
Weil du kannst auch dann gefühlt nichts mehr dagegen machen.
Du
das ist ja in deinem Kopf.
Genau, das ist also, mein Körper und ich verliere den gerade hier so.
Ich verliere den gerade so ein bisschen.
Ja.
Aber ja.
Es war auch Freiburg-Spiel, das haben sie auch ein bisschen verloren.
Auch ein bisschen verloren. Sedilla fliegt vom Platz. Dann, glaube ich, fällt erst das 1:1 durch Maxi Arnold.
Dich.
Und man hätte vorher sagen können, Kevin Stuttgart den besten Freistoß des Wochenendes geschossen.
Das
jetzt würde ich tendenziell sagen,
bis der gefallen ist.
Ist es Maxi Arnold.
Ja.
Der ist nochmal, also beide sind brillant, aber der von Maxi Arnold ist halt perfekt getreten. Der klatscht an die Innenseite des Pfosten.
Du hast genau richtig.
Besser geht's nicht.
Stöger brillant, Arnold perfekt.
Ja.
Es ist einfach ein perfekter Freistoß. Period. Und ja, dieses 1:1 hat dann nur kurz Bestand. Nicht, weil der SCF einen Elfmeter verwandelt. Den bekommen sie nämlich und den haben sie bekommen. Ne?
Salah
schießt den
Flügel. Salah rutscht weg.
Ja, genau. Und stimmt, wo er sich, wo er sich selber an die Hacken schießt. 87. Minute, Salah schießt den drüber. Und so gibt's dann die Entscheidung auf der anderen Seite. Lacroix mit Gewalt aus der zweiten Reihe. Der Lacroix, wo jetzt ja auch wieder neue Gerüchte aus England aufgepoppt sind.
Ist quasi französische Kompanie.
Das war wirklich, Alter. Da ging es nicht um den Titel, aber um den Sieg für einen ähnlich sympathischen Verein. Und
ja.
Falls der Kram im Sommer geht, heißt es dann von Hasenhüttl, I cannot replace.
I cannot. Und halt auch ist es für Wolfsburg gleichzeitig, würde ich sagen, weil dieses 2:1 hat dann eben auch Bestand. Das ist dann auch, glaube ich, der Sieg, der am Ende reichen wird. Die haben jetzt 34 Punkte, die haben 6 Punkte Vorsprung auf Platz 16 bei 3 ausstehenden Spielen. Die haben ein leicht besseres Torverhältnis. Also ich glaube nicht, dass der VfL nochmal richtig in Bedrängnis gerät. Das wird, glaube ich, am Ende so laufen, wie es immer gelaufen ist. Man denkt sich kurz, vielleicht geht da was.
Man hat
am Ende
Traum.
Sind es halt eben diese Einzelspieler, wie eben auch Maxi Arnold, der fairerweise nicht gekauft worden ist, der einfach ein Urgestein dort ist, aber der eben auch Qualität hat. Vor allem bei Standards, bei Runenbällen, die dann den Unterschied machen zwischen Klassenerhalt und Abstieg.
Ja, so ist es. Und für den SC Freiburg bedeutet das auf der anderen Seite, dass ich glaube, Christian Streich seit 7 Spielen nicht zu Hause gewonnen hat, was eine seiner längsten Sieglos-Serien zu Hause seiner Karriere.
Gut, dass er geht.
Wirklich. aber das so kurz vor Ende. Übrigens muss man dazu sagen, ich habe extra noch nachgeschaut, weil ich mir schon dachte, Maxi Arnold kam aus der Dresden-Jugend. Aber er kam schon in die U17.
Ja.
Also,
das finde ich, kann
das
man
lassen
auch,
wir überall sonst
kann
als Eigengewächs durchgehen, bei Florian Wirtz zum Beispiel.
Ja.
Also machen wir das auch hier.
Wirtz ist kein Eigengewächs von Leverkusen, da wehre ich mich gegen.
Ist genau dasselbe. Ist genau dasselbe, Alter. Dann musste ich bei Maxi Arnold auch wehren.
Nee.
Also ist genau dasselbe.
Mach ich aber nicht.
Ich schwöre, wenn ich jetzt, ich habe jetzt nicht die Zeit, aber wenn ich es durchrechne, ist im Zweifel Maxi Arnold älter als Florian Wirtz, als er gewechselt ist.
Lirum Larum, ich erlaube mir diesen Doppelstandard. Ich messe mit zweierlei Maß.
Okay. Bei dem guten Mann sind wir aber noch nicht angekommen.
Nee.
Wir gehen weiter. Jetzt machen wir die Europacup-Aspiranten voll und gehen zum FCA gegen Werder. Da ist nach dem Spiel die Frage, wer ist denn hier der Europacup-Aspirant? Denn Werder-Fans kennen nur zwei Stimmungen. Wir steigen ab, wir fahren nach Europa. Period.
Das ist, eigentlich ist es so ein bisschen die Bremer Variante von dem, was bei Lautern auch immer geht. Es gibt nur zwei Stimmungen. Mir steige auf, mir steige ab.
Ja.
Das sind die einzigen zwei Modi, in denen man existiert. Aber ich finde das sympathisch.
Ist vollkommen
das kann
Köln war früher auch so. Ganz klar, das war auch eine absolute Köln-Eigenschaft.
Und das ist eine DNA, mit der man gut arbeiten kann. Werder gewinnt 3:0, ist die klar bessere Mannschaft in diesem Spiel.
Yes.
Und Augsburg sieht aus wie ein Team. 4 Punkte aus den letzten 5 Spielen, die ein kleines bisschen entzaubert, entschlüsselt wurden. Auch Werder macht das hier sehr, sehr gut, indem sie einfach das Pressing, was der FCA ja als große Stärke hatte oder hat, unter Jes Torup mutmaßlich noch, dass die das insofern ein bisschen nullifizieren, dass sie das Spiel unheimlich breit machen. Ich bin so, wie nennt man das? Was ist das richtige Wort dafür?
Ich weiß nicht, was du sagen willst, von daher ist es schwer für
mich. Eigentlich sagt man jobless behavior, aber ich habe ja einen Job, das ist ja mein Job gerade hier.
Ja.
Aber vom Vibe her ist es so, dass ich heute Morgen um 7 Uhr mir angeschaut habe, wo hatte Milos Veljkovic und Anthony Jung ihre Ballaktion in dem Spiel im Vergleich zur letzten Woche.
Ich finde es aber auch immer lustig, wenn ich so auf die Uhr gucke und es ist so 7.15 Uhr und ich gucke irgendwelche Highlights und schreibe mir Sachen dazu.
Ja, ja.
Es ist ein bisschen surreal, ne?
Also was passiert da eigentlich gerade? Aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn man den Korridor quasi nimmt zwischen Ende Strafraum und Seitenauslinie.
Ja.
Also diesen schmalen Bereich. Da hatte Veljkovic gegen Stuttgart 6 Ballaktionen, Ballkontakte. Gegen Augsburg waren es da 19, also mehr als das Dreifache. Und ich finde schon, dass es auffällig war, wie breit die Bremer ihren Aufbau gemacht haben, um halt eben dieses sehr zentrumsorientierte Pressing von Augsburg zu überspielen oder zu umspielen.
Sie haben nicht nur umspielt, sie haben auch überspielt. Auch Bremen, natürlich, wenn du 2 so lange Spieler drin hast wie Woltemade und Duxch, und da kann man an der Stelle, klingt dann schon durch, die Bremer unverändert, wieder mit Woltemade und Duxch, genau wie in der Vorwoche. Und da kann man auf jeden Fall Mourinho zitieren, they were pressing, but they were pressing oxygen.
Ja,
denn das sind einfach, die Bremer haben das wirklich gut gemacht, lassen das Pressing immer wieder ins Leere laufen und eröffnen den Scoring-Riegel mit Romano Schmid nach einem Freistoß von Marvin Duxch. Da würde ich sagen, der war einstudiert, denn Schmid läuft am langen Pfosten im Rücken der Abwehr ein, aber das sehr, sehr zielstrebig und mit einem klaren Ziel, wo er da hin will. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, es ist der beste Romano Schmid, den wir hier gesehen haben. Das hat er inzwischen auf jeden Fall, ich würde sagen, eingesackt für die Saison.
Ja, das Prädikat steht. Das zweite Tor fällt dann über einen Elfmeter. Und es ist eigentlich schade, dass es diese beiden Standards braucht, weil ich finde, Werder hat auch aus dem Spiel echt gute Momente gehabt, die auch für ein Tor hätten reichen können. Mein zweiten Tor ist es Agu, der, glaube ich, zum dritten Mal in dieser Saison einen Elfmeter rausholt, weil er einfach scharf bleibt, weil er nachsetzt und dann hier eben von Patrick Pfeiffer das Foul erzwingt. Und diesen Elfmeter setzt dann Duxch, nachdem er bereits das erste Tor vorbereitet hatte, zum 2:0 in die Maschen. Und am Ende ist dann eben in der Nachspielzeit nach einer schönen Hereingabe von Mitchell Weiser Demann auf der linken Seite, der einnetzt zum 3:0.
So ist es. Und wie du schon gesagt hast, Bremen entzaubert den FCR. Sie gewinnen hier verdient. Ich möchte noch mal ganz kurz an der Stelle, auch wenn wir es gerade schon mal Felix Agu hervorheben, weil ich finde, der hat ja nun auch bei Bremen, der ist ja nicht so reingekommen, wie man sich vielleicht erwartet. Klar, der kam ja von Osnabrück, meine ich, ne? Also das ist ja auch durchaus ein Schritt, aber diese tiefen Wege, die der geht, mit der hohen Geschwindigkeit, mit einer Zielstrebigkeit ins Zentrum zu kommen, die ja auch immer wieder zu Elfmetern führt, das ist einfach eine gute Waffe, die sie da haben. Und es freut mich wirklich sehr, dass der Junge da inzwischen so eine Stammkraft geworden ist.
Entwickelt sich sehr, sehr gut und vor allem also junge Spieler, die sich bei Werder gut entwickeln, die bleiben ja oft nicht so lange, Stichwort Woltemade.
Ja.
Von daher ist es gut, dass sie jetzt Felix Agut zumindest noch haben. Ja, und ich finde, Werder hat echt gute Abläufe drin gehabt, mit denen sie eben auch, du hast ja auch schon überspielt haben, aber auch, also nicht nur blind überspielt, sondern auch mit einer echt schön, mit schönen Abläufen. Also, was ich mindestens einmal ist gut, mehr als einmal gesehen habe, ist Veljkovic spielt einen flachen Ball in die Spitze, wo zum Beispiel Romano Schmid entgegenkommt. Klatschball auf Mitchell Weiser. Parallel dazu hat Bittencourt einen Tiefenlauf gestartet. Und Schmid zieht dann zum Beispiel Udukai hinten mit raus. Und in diesen geöffneten Raum chippt dann Weiser einfach den Ball über die Abwehr von Augsburg drüber. Also ich finde wirklich, dass Werder mit Ball wieder mal gute Abläufe gezeigt hat.
Hat auch Bittencourt wieder sehr in Ordnung. Also,
er und Lienen.
Ja.
Der Sohn von Ewald Lienen, haben das echt gut gemacht, zum zweiten Mal jetzt in Folge. Man hat so ein bisschen erwartet, okay, vielleicht fehlt den Veteranen da so ein bisschen die körperliche Robustheit.
Ohne vor allem, weil ja Augsburg eigentlich genau in dem Bereich des Spielfelds gerne mit einer gewissen Härte agiert. Ne?
Ja.
Mit Jakic, mit Meier Engels, das sind 2 eher technische Spieler, aber das ist schon eigentlich in Ordnung.
Aber Sendelin hat 7 von 9 Zweikämpfen am Boden gewonnen. Er hat 3 von 4 Ballabnahmen erfolgreich gestaltet. Also die Defensivstatistiken waren echt gut. Sein Passspiel war auch wieder sehr, sehr gut. Also der ist vollumfänglich angekommen und Werder Bremen hat sich damit erstmal aller Sorgen entledigt, die vielleicht noch da gewesen sind.
Die sind jetzt wirklich
und kann sich jetzt den Luxus erlauben, in den drei Spielen mal zu gucken, was geht.
Ja, Marin Dukch wollte ich noch kurz erwähnen, denn nach viel Kritik hat er ist ja wirklich in der richtigen Saisonphase wieder sehr ordentlich in die Spur gekommen.
Er hat jetzt schon seinen Scoring-Output aus der Vorsaison egalisiert. 12 Tore, 8 Vorlagen.
Und das
exakt
ohne
das.
Seinen Partner. Ne?
Ohne seinen Partner.
Das muss man schon festhalten. Und ich finde auch, wir haben ja letzte Woche oder am Donnerstag haben wir über Trainer geredet und haben ja auch über Ole Werner gesprochen. Und es ist einfach sehr offensichtlich zu sehen, dass die Geschichte Ole Werner mit dieser Mannschaft nicht auserzählt ist. Dass da eindeutig Verbesserungen Möglichkeiten immer noch bestehen und diese Mannschaft sich weiterentwickelt. Und da kann man als Bremen-Fan sich, glaube ich, sehr drüber freuen. Einen Satz, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist Patrick Pfeiffer. Was machen wir mit dem?
Hoffen wir auf einen Wechsel.
Weil also, das wird nichts mehr, ne?
Das wird da nichts mehr. Ich finde aber auch wirklich, also vielleicht ist dann der Zweitliga-Erstligasprung auch größer, als man denkt. Aber sowohl Patrick Pfeiffer als auch Tim Breithaupt kamen als sehr vielversprechende Zweitligaspieler und haben gefühlt, also Breithaupt zuletzt mal schon, auch mit ordentlichen Leistungen, aber rein von den Einsatzzeiten her, quasi keinen Fuß auf den Boden bekommen.
Ich weiß nicht, ob Patrick Pfeiffer ein gutes Bundesligaspiel gemacht hat. Also er war, glaube ich, gegen Hoffenheim ganz ordentlich. Aber ansonsten er war auch verletzt und alles, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendein Spiel gesehen habe, wo ich gedacht habe, Patrick Pfeiffer war hier richtig gut.
Verstehe ich.
Wir gehen weiter?
Wir gehen weiter.
Wir gehen weiter.
Damit bleibt uns in der Konferenz nur noch ein Spiel übrig, das die Generalprobe war für eine dieser beiden Mannschaften für das anstehende Champions League Halbfinale und die ist bekanntlich nicht gelungen. Man sagt ja wohl auch, dass eine schlechte Generalprobe oft ein gutes Omen sein soll für
die
gute Uraufführung. Wenn es danach geht, hat der BVB alles richtig gemacht, denn Borussia Dortmund verliert im direkten Duell um Platz 4 klar und deutlich und auch, man muss es so sagen, verdient mit 4:1 in Leipzig.
Ja, so ist es. Der BVB kommt sogar ganz gut rein, haben die ersten Möglichkeiten in diesem Spiel. Füllkrug hat eine Chance, dann hat Julian Brandt eine Chance.
Also Gulaschi pariert auch stark ins Spiel, das gehört zur Wahrheit schon dazu. Ja.
Er hat lange gebraucht, aber er ist wieder da, Gulaschi.
Ja.
Und dann macht Jadon Sancho ein sehr, sehr schönes Tor. Jetzt frage ich dich, wollen wir hier eine Sancho-Abzeigung machen oder lassen wir das Thema noch liegen, bis eine Verpflichtung ernsthafter wird?
Also, die Abzeigung wäre ja zu fragen.
Ja, komm, wir lassen das liegen. Das ist bis jetzt zu wenig.
Genau, es ging halt um die Frage, ob der BVB Sancho versuchen wird, fest zu verpflichten und dann im Anschluss daran, ob das eine gute Idee ist.
Ja, genau. Ich habe gestern bei dir die Bedenken geäußert, oder glaube ich sogar im Stream, weiß ich gar nicht, dass der BVB, wo es ja plötzlich heißt, die haben bis zu 100 Millionen im Sommer, dass sie 40 Millionen für Matzen und 40 Millionen für Sancho ausgeben und dann merken, ach du Scheiße, unsere Defensive fällt immer noch auseinander. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, denn dieses Tor von Jadon Sancho ist sehr, sehr schön.
Sehr, sehr schön, toller Schlenzer, macht er wirklich sehr stark. Man sieht schon einfach, dass da Woche für Woche immer wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen in diesen jungen Reihen initiiert wird und er es dann auf dem Platz auch zeigt. Aber es hilft nicht wirklich weiter, denn die Leipziger gleichen sehr, sehr unmittelbar anknüpfend daran aus, in Person, doch gleichen aus ist ein richtiges Wort, das darf man so sagen, in Person von Lois Openda nach 23 Minuten. Das
sind zwei Worte, oder?
Aber es ist ein...
Es funktioniert. Es ist keine Mutigkeit oder Kreativlosigkeit,
man darf das sagen.
Ja.
Und Lois Openda gleicht aus, der Jubel war groß bei Kai Dittmann, als er festgestellt hat, es war kein Abseits.
Ey, Kai Dittmann, wirklich schäm dich. Ich sag es einfach, es ist mir scheißegal, Kai Dittmann ist mein persönlich, Nico Heimer-Ranking, ist er, wenn Kai Dittmann kommentiert, habe ich so wenig Lust, wie bei keinem anderen Kommentator mir das anzuhören.
Lowest
so
Tier. Lowest Tier auf jeden Fall, in meinen Augen auch, weil also die Leidenschaft, mit der er sich an allem aufgeilt, was also TSG, RB oder was auch immer ist wirklich sehr, sehr
beeindruckend. Da stehe ich auf, wenn das ist. Der hat ja unter anderem gesagt, Openda sei in dieser Saison eine, Zitat, Klasse für sich.
Ja.
Der drittbeste Torschütze der Liga ist eine Klasse für sich. Der erste hat zwar doppelt so viele Tore ungefähr, aber das ist eine Klasse für sich.
Schön war an diesem Tor vor allem, fand ich, der Assist von Xavi Simmons, der den ja mit dem Außenriss darüber zwirbelt. Also, aber dass der Junge Fußball spielen kann, ist ja uns auch schon vorher klar gewesen.
Es gibt
jetzt
übrigens Gerüchte über eine Weiterverpflichtung, also eine zweite Saison der Laie.
Ach Gott, ey, nee. Also, er ist doch jetzt schon gut genug, um für PSG zu spielen.
Würde ich auch denken.
Wenn er spielen möchte, dann kann er doch jetzt schon dort spielen.
Vor allem, wenn Mbappé im Sommer geht, muss ja einen neuen Superstar aufbauen. Ich weiß es nicht, wüsste jetzt nicht, wen ich jetzt gerade am offensiven Ende des Feldes bei PSG sehen würde, wo ich sagen würde, der ist es im Vergleich zu Xavi Simmons. Weißt
er
du,
ist ein
sage?
Starboy.
Ja.
Und dann geht's weiter und wenige Minuten später sieht schon so aus, als könnte Leipzig auf 2:2 einstellen. Es gibt einen Foul-Elfmeter, der allerdings zurückgepfiffen wird. Das war, glaube ich, Özcan gegen Olmo. Und da wurde von Aitekin völlig richtigerweise korrigiert, denn das war nie und im Leben war das ausreichend, um dafür einen Strafstoß zu geben.
Dann 36 Minuten später wieder Xavi mit einem 36 Minuten später in der 36. Minute mit einem Abschluss an den Pfosten. Dann denkt man, okay, geht hier mit dem 1-1 in die Pause, aber nein. Es ist ein Abpraller von Xaver Schlagers Distanzschuss und da ist Benjamin Seško mit Abstand am wachesten. Da ist wirklich, der fängt an einzulaufen, da haben die anderen noch nicht kapiert, dass Schlager geschossen hat und verwandelt zum 2-1 in der 45. plus 2.
Und das ist verdient, also Dortmund hat wieder mal gezeigt, wie schwierig es für sie ist, damit zurechtzukommen, wenn ein Gegner sie mannorientiert anläuft. Wenn sie aggressiv und von einer wirklich gut organisierten Mannschaft gepresst werden, dann ist es im Aufbau mal wieder sehr, sehr limitiert, sehr, sehr hanebüchen. Also haben wir versucht, mit ein bisschen als Julian Brandt als Gegenmittel zu arbeiten, der sich ja teilweise echt in die Defensive neben die Innenverteidiger hat fallen lassen, um dort im Aufbau zu unterstützen. Fehlt dir dann natürlich andererseits irgendwo weiter vorne im Feld. Also damit echt Probleme gehabt. Du hast den Namen eben schon erwähnt, weil er eben diesen Abschluss hat. Xaver Schlager spielt eine brutale Saison, in der er sich wirklich enorm weiterentwickelt hat. Also bei gestiegener Passgenauigkeit, bei einem höheren Passvolumen, hat er seine progressiven Pässe pro 90 Minuten von 4,6 auf 8,5 angehoben, also 4 mehr im Schnitt pro Spiel. Ich finde wirklich, das ist so ein bisschen das, was ich auch bei Robert Andrich dachte, wo kommen diese Pässe plötzlich her? Also das ist eine Qualität, die der mittlerweile am Ball auch gewonnen hat, die ihn zu einem deutlich kompletteren Mittelfeldspieler macht, als er in meinen Augen noch in den letzten Jahren gewesen ist, beim VfL Wolfsburg vor allem. Halt, hätte ich gesagt, als gegen den Ball absolutes Top-Tier, aber halt mit Limitierungen im eigenen Ballbesitz. Und da macht er es echt gerade sehr, sehr gut.
Und das Ganze kommt halt mit einem physischen Gesamtpaket bei Xaver Schlager, ne? Das ist wirklich nicht zu verachten. Und wir haben gestern kurz drüber geredet und haben uns darauf geeinigt, dass er, wenn wir ihn als Sechser ranken in der Bundesliga, wahrscheinlich Top 5 landet. Dass wir wahrscheinlich keine 5 Sechser finden, wo wir sagen, die sind besser als Xaver Schlager. In dieser Liga, wer keiner ist, das liegt auch daran, dass er kein klassischer Sechser ist, ist Felix Metscher, der spielt von Anfang an und hat ein, zwei Situationen, wo er wirklich sein Defensivverhalten komplett abreißen lässt, so ab 15 Meter vorm eigenen 16er. Das habe ich mir nur mal einmal als Nebensatz aufgeschrieben, dass er mindestens zweimal hat komplett abgeschenkt und mir nicht gut gefallen hat.
Es ist eine komplett verschenkte Debütsaison für ihn eigentlich. Ja. Also viel auch natürlich verletzungsbedingt, ganz klar. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was er sich und was der BVB sich vorgestellt hat, für das Investment, was man hier reingesteckt hat. Also auch da muss man aus BVB-Sicht hoffen, dass es dann eine Besserung in der zweiten Saison gibt, denn das wäre sonst nach Karim Adeyemi das zweite, sich fast schon nach einem Millionengrab anfühlende Transferdebakel.
Beides ein Millionengrab mit einer 3 vorne, oder? Ja. Adeyemi war knapp auch da irgendwo.
Adeyemi war deutlich drüber bei 3, glaube ich sogar.
Adeyemi?
Ja.
Also ein Matcher war für mich halt, habe ich 35, 36 Millionen im Kopf. Vielleicht waren es auch nur 28.
Ich hätte es andersrum gesagt.
Ja, okay. Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die gemeinsam irgendwas zwischen 50 und 60 gekostet haben und wenn nicht sogar drüber. Und das ist teuer. Du hast gerade gesagt, man kann auf eine bessere zweite Saison hoffen. Der BVB hofft auf eine bessere zweite Hälfte, wechselt Marco Reus ein und wird rasiert. Und zwar sehr, sehr schnell. 46. Minute, Einwurf für Leipzig in der eigenen Hälfte. Der BVB komplett neben der Kapp und plötzlich 5-2 und Simakan schiebt in der 46. Minute ein. Da kann auch kein Adeyemi und kein Felix Metscher was machen.
Nee. Das ist dann auch die Vorentscheidung in diesem Spiel. Den Schlusspunkt setzt der, ich glaube, erneut eingewechselte Baumgartner, der da aus sehr kurzer Distanz, glaube ich, trifft. Ich kriege den Hergang des Tores nicht mehr ganz auf die Kette, muss ich sagen. Weiß aber auch nicht, wie entscheidend das ist. Viel entscheidender.
Genau, es war eine schöne Kombination. Eine schnelle Ballstaffette und dann der eingewechselte Baumgartner.
Ja, und viel entscheidender ist für mich, wenn man darauf schaut und auf den BVB in dieser Saison schaut, die ja aktuell richtig krass in diesem Zwiespalt stecken aus. Wir spielen eine tolle Champions-League-Saison, aber in dem Bereich, wo ich sagen würde, wo du das Leistungsvermögen einer Mannschaft konstanter und zuverlässiger ablesen kannst, weil so eine Saison eben deutlich mehr Aussagekraft hat als einzelne K.O.-Spielmomente, da müssen die Alarmglocken schon angehen, denn man ist jetzt aktuell 5 Punkte hinter dem Tabellenvierten. Wenn es nicht diese Möglichkeit auf den 5. Platz gäbe durch diese Neuerung, würde der BVB höchstwahrscheinlich die direkte Champions-League-Qualifikation verpassen. Ich weiß nicht, wann der BVB zum letzten Mal nicht unter den ersten 4 gewesen ist. Spontan hätte ich gesagt, in der Abschiedssaison von Jürgen Klopp.
Letzten Klopp-Saison, genau.
Genau, da wurden sie 7. Und du hast eine Mannschaft, die gegen die Teams, die vor ihnen stehen, Leipzig, Stuttgart, München und Leverkusen, aus 8 Spielen 5 Punkte geholt hat. Gegen Leipzig und Stuttgart alle 4 Partien verloren. Ja. Das sind Alarmzeichen, die man schon ernst nehmen sollte, auch wenn man im Champions League Halbfinale steht.
Aber, und das sind Alarmzeichen, die jetzt halt ganz konkret abzulesen sind, weil wir jetzt die Statistik haben, weil man jetzt gegen diese Mannschaften gespielt hat, die aber komplett abzusehen waren. Ich habe nachgeschaut. Also wir haben ja unsere große Terzic-Kritik am zweiten Spieltag dieser Saison begonnen. Ich habe im Oktober gesagt, Watzkes letztes große Sache wird sein, dass er den BVB aus der Champions League rausführt mit Terzic. Jetzt hat er das Glück mit dem fünften Spiel, mit der fünften Qualifikationsplatz. Ich bin der festen Überzeugung, ich nehme den VfB Stuttgart hier raus, ich lasse Leverkusen, Bayern und Leipzig hier drin. Das reicht schon. Der BVB ist dabei. Ich will sagen, hat den Anschluss an die Spitze in der Bundesliga verloren und muss sehr, sehr gut arbeiten in diesem Sommer und in den nächsten Monaten, um zu gucken, dass man da eben wieder reingehört. Denn das kann nicht der Anspruch sein, dass man Vierter wird, wenn es gut läuft.
Nee, also
Ich bin ja wirklich der Überzeugung, dass das gerade die Entwicklung ist, die der BVB macht.
Genau, der BVB braucht nicht einen perfekten Sommer, um wieder die zweite Kraft zu sein. Der BVB braucht einen perfekten Sommer, um, wenn es gut läuft, mit Leverkusen und Leipzig wieder auf Augenhöhe zu sein.
Zweite Kraft ist, das wirst du nicht machen. Wirst du nicht schaffen.
Nicht in einem Jahr.
Also natürlich können die nächste Saison Zweiter werden. Das ist ja eine
vollkommen aus klar. einer Augenhöhe raus mit diesen Mannschaften, die es aktuell nicht gibt. Also aktuell klafft ein Gefälle zwischen Dortmund und den Spitzenteams der Bundesliga. Genau. Und das war
auch statistisch
eben nicht
kannst
so.
Du es überall ablesen. Ne? Punktetechnisch kann man es jetzt, wird es jetzt eh immer deutlicher. 5 Punkte hinter Leipzig. Aber auch wenn du auf die erzielten Tore guckst, die wenigsten hat Stuttgart gemacht von diesen Top-Mannschaften mit 70. Es hat 11 mehr als Dortmund. Ja. Die Bayern haben 89, Leverkusen hat 77, das sind zum Teil 20, 30 Tore mehr als Dortmund erzielt in dieser Saison. Und das Ganze beim BVB mit einer auch nicht guten Defensive. Also Dortmund, ich bleibe der festen Überzeugung, dass mit Terzic in die Zukunft gehen nicht die richtige Entscheidung ist. Ich verstehe, wo es herkommt, aber ich glaube einfach nicht dran.
Nee, daran glauben wir, also das ist schon für mich längst etabliert. Es wird dazu kommen, weil dieses Champions-League-Finale eben genug ist und so schwer wiegt, dass es bedeutet, dass er bleiben wird. Und das kann ich irgendwie aus einer...
Ja, natürlich kann man das verstehen, wenn man drauf
kommt. Es gibt irgendeine winkelnde Perspektive, aus der ich es nachvollziehen kann, aber ich glaube auch, dass es die sportlich schlechtere Entscheidung ist für die langfristige Entwicklung von Borussia Dortmund. Und ja, also in allen statistischen Bereichen ist es eben so, dass du halt diese klare Lücke erkennst zwischen diesen 4 oberen Mannschaften und dann dem BVB, die natürlich auf Platz 5 kommen und da auch nochmal eine große Lücke auf Platz 6 haben. Aber das ist halt weit davon entfernt, der Anspruch dieses Vereins zu sein.
Wobei sogar, ne, was weiß man schon, wenn es bei einer anderen Mannschaft nächstes Jahr richtig klickt, ob da nicht noch jemand einen Case macht. Egal, der BVB und die BVB-Fans wissen das selbst, sie wissen, in welchem Spannungsfeld sie sich da befinden, aber es sollte alarmierend sein, wenn man in der Bundesliga als Borussia Dortmund Fünfter wird. Wir gehen weiter zu 2 Mannschaften, die über dem BVB stehen. Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart, die beiden Überraschungsteams dieser Saison. Leverkusen, das haben wir schon etabliert, es reicht uns mit denen und ihrem Last-Minute-Schabernack. Ein Spiel, bei dem wir natürlich nach Hinspiel und Pokal-Viertelfinale, schon einige Erwartungen hatten, weil das beides unglaubliche Kracher waren. Und das wird, oder dem wird das Spiel in der ersten Halbzeit nicht gerecht.
Nicht so ganz. Also ich glaube auch einfach, dass vor allem auf Leverkusener Seite eben ein bisschen was fehlt, bisschen was weg ist. 100%. Das ist ja auch nachvollziehbar, bis zu einem gewissen Grad. Gefühlt spielen die aktuell in der Mannschaft, die am liebsten nicht verlieren wollen, alles andere mal gucken, eben um diese Invincible-Serie am Leben zu halten.
Aber 100% richtig, sehr schön gesagt.
Ja.
So unentschieden ist, reicht uns komplett, ist ein scheißegal.
Also gefühlt ziehen die gerade die Kraft und Energie daraus, eben nicht zu verlieren. Ja. Und das eben noch zu Ende zu bringen, dieses Projekt Invincible. Und Stuttgart macht's aber, wie ich finde, sehr ordentlich, hat ein gutes Spiel wieder abgeliefert. Und wenn ich die 3 Partien mir anschaue, die beiden Mannschaften gespielt haben, dann ist Stuttgart von allen Teams in Deutschland auch, finde ich, das Team, das es am ehesten verdient gehabt hätte, Bayer Leverkusen zu schlagen.
Ja, und man muss ja auch sagen, in diesem Spiel sie gehen 2-0 in Führung, aber schon vorher hat der Les Girassi ja 2 Chancen aus, oder mindestens eine, diesen Kopfball.
Ja, in der 14. Minute.
Den er sonst auf jeden Fall macht, so. Den hat er 8-mal gemacht.
Also ich kenne kaum einen Spieler, der darin so gut ist, sich seinen Raum selber zu schaffen wie Girassi, weil hier ist es auch wieder so, bietet sich kurz für den Pass an, zieht Tabsoba mit raus, dreht sich um den Eimer rum, startet in den freigewordenen Raum rein, setzt den Kopfball.
Und ist dann wirklich komplett glockenfrei beim Abschluss.
Ja, und das siehst du so oft bei ihm, dass er eben kurz geht, dann jemanden mit rauszieht, Abspiel macht und genau weiß, da wo der gerade herkommt, da will ich jetzt hin und dann wirklich sehr, sehr gut diese Räume beläuft und da eigentlich schon treffen könnte zum 1-0 oder zum 0-1 aus Stuttgarter Perspektive. Das Tor fällt dann in Person von Chris Führig, knapp nach der Halbzeit.
Genau.
Und das ist ein super, super starker, langer Ball von Waldemar Anton.
Auf
perfekt
Leveling.
Eingelaufen von Jamie Leveling, so dass es eben nicht abseits ist. Und der setzt den Ball über Umweg Radetzky an den Pfosten und dann ist es ein sehr, sehr anspruchsvoller Abstauber, den Chris Führig da zum 0-1 in die Maschen setzt.
Bei Jamie Leveling gab es ja jetzt zuletzt die Meldung, dass man sich in Stuttgart nicht sicher ist, ob man ihn fest verpflichten will. Es gibt ja wohl die Option, ihn zu kaufen nach dieser Leihe. Und ich weiß nicht, wie hoch diese Option ist. Und ich weiß auch,
um die 5 Millionen, glaube ich.
Ich würde es machen, wenn ich in die Champions League komme. Ich würde Leveling fest verpflichten.
Also als Spieler aus der zweiten Reihe ist er dir, glaube ich, enorm viel wert.
Du siehst ja, was er in der Bundesliga anrichten kann mit seinem Speed und seinen. Also, weißt du, du spielst ja nächstes Jahr auch immer noch Bundesliga. Und also ich kann
ja, und ich finde auch für einen Spieler mit 14 Startelf-Einsätzen sind 4 Tore, 4 Vorlagen auch echt in Ordnung. Er meinte auch, der ja oft so ein bisschen so diesen verkappten den Flügelverteidiger spielen musste, Schienenspieler. Also ich finde auch schon, dass Leveling genug angedeutet hat, um ihn fest verpflichten zu wollen.
Hat Leveling nicht immer, wenn er das Vertrauen bekommen hat, in der Bundesliga performt, auch wenn es erst 2 Saisons so halb waren?
Ja, so grob schon, ja. Und er ist ja auch immer noch gerade erst im Februar 23 Jahre alt geworden. Also da ist ja auch immer noch enormes Potenzial vorhanden. Also ich wäre tendenziell auch klar bei Pro-Leveling-Verpflichtung.
In jeder Saison, wo Leveling über 1000 Minuten Bundesliga gespielt hat, hat er über 7 Scorer gemacht.
Das ist okay.
Ja,
vor allem, weil die eine Saison, glaube ich, für Fürth gewesen ist. Ne? Also,
genau. Er hat ja dann in der Saison für Union hat er 248 Minuten Bundesliga gesehen. Das ist halt nichts. Mit 16 Einwechslungen. Er hat also einfach die ganze Zeit die Trash-Minutes gesehen.
Das ist schon, also auch krass einfach, wenn man bedenkt, dass er ja schon beim VfB echt eine veritable Rolle gespielt hat, wenn auch nicht immer erste Wahl gewesen ist, dass Union
gesagt hat,
so
nee,
gar keine Verwendung für diesen Spieler hatte. Vor allem als eine Mannschaft, die tief steht und halt auch gerade diese Umschaltmomente eigentlich haben möchte.
Ja.
Es ist eigentlich unfassbar, dass Union dafür keine Verwendung hatte.
Was hast du gerade gesagt? 4-4 hat er bei dir?
Ja.
Dann hat er 3 Elfmeter rausgeholt. Bei Transfermarkt wird er mit 4-7 geführt.
Boah. Könnte sein.
Ja, ist aber das macht auf jeden Fall nochmal.
Ist ja auch eine Qualität. Ist auch eine Qualität.
Nach dem 1-0 fällt das 2-0. Und das fällt in Minute 56. Und das ist Undav, der sich da stark gegen Andrich behauptet.
Ja.
Und da wird auch langsam absolut ein Shoot raus, dass Undav sich gegen körperlich größere, ich will nicht sagen stärkere, größere Gegner durchsetzt und die abprallen lässt und ausschaltet, als wären sie 1,60 AV.
Der beste Arsch der Liga.
Was
die Funktionalität angeht, ist es wirklich so. Und macht das sehr, sehr stark. Da wurde ja auch ein bisschen toller Abschluss drüber geredet. Ist es jetzt faul, weil er so ein bisschen am Arm von Andrich zieht?
Nee.
Aber in meinen Augen ist das total im Rahmen einer normalen Zweikampfführung. Deswegen ist es auch richtig, finde ich, diesen Treffer stehen zu lassen zum 2-0. Der Anschlusstreffer fällt dann, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht für ihren Geschmack ein bisschen zu schnell. Nämlich nach 4 Minuten später ist es Armin Adli, der im Strafraum sehr, sehr frei an den Ball kommt. Das ist so ein bisschen eine Situation, da treibt Hinkapier den Ball außen und Karasor nimmt den Lauf auf. Die führen einen sehr, sehr intensiven Zweikampf, den dann am Ende Hinkapier für sich entscheidet. Jamie Leveling, die Grundsituation ist so, in der letzten Linie spielen die gerade 1-1. Das ist 5 Leverkusener gegen 5 Stuttgarter. Und Leveling hat eigentlich Grimaldo, der sich aber so ein bisschen nach innen orientiert. Und Leveling bleibt aber außen. Sah für mich für einen Moment so aus, als ob er eigentlich vielleicht bereit sogar wäre, den Lauf von Hinkapier aufnehmen zu wollen. Aber hat dann eben nicht die Rückorientierung ins Zentrum. Wie gesagt, Karasor verliert sich in diesem Zweikampf. Also kann man drüber diskutieren, man kann über alles diskutieren. Mein Geschmack ist, der zentrale Raum muss tendenziell eher nicht von Leveling, also in dem Moment schon, aber ich weiß nicht, wie man es von Leveling erwarten kann, ob es vielleicht nicht möglich gewesen wäre, irgendwo den Moment zu finden, was sehr, sehr schwierig ist, auch manchmal in den Situationen, eine Übergabe zu haben und Karasor sich wieder Richtung Zentrum zu orientieren, weil dann ist es ein Dominosteineffekt. Du hast Grimaldo frei, der Pass kommt auf Grimaldo, Mio muss natürlich rübergehen, um den Ballführenden im Strafraum zu attackieren, weil Mio rübergeht, ist Adli im Zentrum komplett blank, ein Pass reicht und er kommt super frei zum Abschluss. Also da hat dann die Zuteilung beim VfB einfach in der Endkonsequenz nicht mehr ganz gepasst.
Und wenn dann Leverkusen 1 oder 2 Tore hinten liegt, dann stellen sich alle noch die Frage, tun sie es wieder? Und sie tun es wieder.
Und es stellen sich ja sogar die VfB-Spieler die Frage.
Jeder stellt sich die Frage, jeder weiß es. Das ist wie Fergie-Time damals.
VfB wurde nervös.
Ja.
Hinten raus wurden sie schon nervös. Muss man schon sagen,
Dortmund
sie wurden so ein bisschen wackelig. Ja, du merkst dann, du weißt ja auch, was schon passiert ist. Und das spukt dann, glaube ich, in den Köpfen rum.
Man muss auch sagen, dass sie natürlich so ab der, ich sag mal so 75. Stuttgart auch phasenweise richtig hinten reinpressen.
Ja, also sie haben dann echt, Fall. Du merkst dann so, Fall. Also okay, das Momentum ist komplett auf Leverkusener Seite.
Und wir haben schon ein paar Mal, habe ich in dieser Saison gesagt, aber wenn du gegen Leverkusen spielst, kommst du wirklich immer wieder in diese, um die Football-Metapher wieder zu benutzen, Bend-Don't-Break-Momente, wo die wirklich dich biegen und biegen und biegen, deine Defensive, wo die dich so belagern, belagern, belagern und irgendwann kannst du es nicht mehr halten. Und dieses Mal passiert es nach einem Freistoß, nach einem Foul von Stenzel. Ich fand den Freistoß schon relativ soft, sage ich ganz ehrlich.
Ja, aber auch dumm, dass du überhaupt die Möglichkeit gibst, ihn zu pfeifen. Also das ist schon idiotisch,
genau,
in der Szene.
Genau, du bietest nämlich dem Schiri das quasi damit an. Und dieser Freistoß landet dann im Zentrum bei Robert Andrich. Victor Boniface ist gut am Ackern, sage ich mal. Dann bekommt Hinkap hier den Ball an die Hand. Nee, Adli.
Hinkapier kriegt einen Unterarm,
ja.
Und der von prallt da. Von da aus an, zu Andrich, der ihn dann zum 2:2 reindricht.
Jetzt müssen wir das auch
so, kann man Folgendes sagen.
Handspiel ist scheinbar keins mehr. Das gibt, die Regel gibt's jetzt, die heißt, wenn der...
Ne, es muss der Torschütze sein. Also es darf keine Handspiel vorliegen bei einer Situation, die unmittelbar der Torerzielung vorausgeht, aber das betrifft den Torschützen. Das
genau,
heißt,
es geht nur um
den
Torschützen. Das ist der
genau,
Punkt.
Geht nur um den Torschützen. Deswegen hat das Tor für Darmstadt nicht gezählt damals gegen Bremen, wo der Ball ja auch, der Arm auch angelegt war am Körper und dagegen ging. Und dieses Tor hat deswegen aus der Sicht zählen dürfen.
Ja.
Ich muss sagen, und das ist regelkonform, mein Gerechtigkeitsverständnis versteht das nicht, denn ich
oder?
Finde,
sehr, sehr random. Finde ich nämlich
also,
auch.
Trotzdem ja auch dann hier mit entscheidend, dass der Ball dann von dort eben zu Andrich prallt. Ja. Und wer weiß, wie er prallt, wenn er eben nicht an den Arm fliegt. Das andere ist, dieser Stoß von Boniface gegen Roh, den dann der DFB-Irgendwas-Mann Lutz-Michael Fröhlich einsortiert hat als leichtes Schubsen, normales Zweikampfverhalten. Für mich wird da Roh mit einem klaren, mit beiden Händen Stoß in den Rücken ganz offensichtlich aus der Balance gebracht. Und in meinen Augen liegt da ein klares Foulspiel vor.
Woran hat die Bundesliga, mehr Interesse? Daran, dass der VfB sicher Dritter wird oder dass Leverkusen die Storyline zu Ende schreibt, Invincible Season?
Ja, jetzt knistert es hier gerade ein bisschen, weil die Aluhüte auf unseren Köpfen sitzen.
Ja, ja, aber weißt du?
Ich verstehe schon, wo du herkommst.
Sagadu hat es auch gepostet, hast du gesehen.
Ne? Ja, Sagadu war sauer.
Sagadu hat gepostet, das ist genau das, was sie wollten auf Französisch.
Sagadu war sehr, sehr sauer. Ich möchte gar nicht darauf ankommen lassen, ob es dann am Ende das war. Ich glaube es auch ehrlich gesagt am Ende nicht. Was ich aber finde ist, dann ins Feld zu führen, keine Ahnung, das, was Lutz-Michael Fröhlich sagt, der irgendwie beim DFB verbandelt ist. Eigentlich bräuchten die Schiedsrichter, genauso wie unsere ausführende Justiz, also die Polizei auch, eine externe Instanz, die kontrolliert. Weil, dass die sich kontrollieren von innen heraus, ist halt Quatsch.
Ja, aber
die
das sagen, ist seit Jahrzehnten Quatsch.
Das ist seit Jahrzehnten Quatsch und das ist auch in dem Moment wieder Quatsch, weil ich finde ganz klar, das, was Boniface da macht, qualifiziert in meinen Augen absolut für ein klares Foulspiel.
Ja.
Und so fällt dann eben dieser Ausgleichstreffer.
Für mich ist es auch, um damit ist es mal klar zu sagen, für mich hätte dieses Tor in der Form nicht zählen dürfen. Ganz einfach.
Ja, gehe ich mit. Leverkusen.
Dann wäre der Spuk vorbei hier.
Er zwingt es natürlich trotzdem enorm.
Auf jeden Fall.
Und
sie spielen das hinten raus wieder super gut. Darum geht's ja gar nicht.
Ja. Ich finde aber auch, dass das ein Geschmäckler hat in die Art und Weise, wie es gelaufen ist. Und wie gesagt, also ob das ein Feuerherd ist, der schon bevor er offiziell angestellt worden ist bei der Schiedsrichter GmbH, was auch immer, nichts anderes als ein Sprachrohr war für genau diese Leute. Oder ob das ein Lutz-Michael Fröhlich ist, hat für mich quasi keine Relevanz. Meine Religion ist Manuel Gräfe.
Du hast so Feuerherd
nicht drin. Geäußert hat, weil er Skifahren war oder
ich
sowas.
Ich dachte gerade, du hättest Brandherd und Feuerherd verwechselt und würdest auf irgendwas anderes ausgehen. Dachte, oh geil, da kann ich jetzt gleich einen super Gag machen, aber
nee, nee, das ist der Mensch, das ist dieser eine Mensch.
Alex Feuerherd, liebe Grüße. Wir nehmen Tempo auf, wir gehen rein in den Sonntag, Gladbach gegen Union Berlin. Bumm, 0-0. Das hätte man fast erwarten können. Das habe ich erwartet, es war mein Tipp.
Ich habe es nicht getippt, glaube ich. Ich habe mich, glaube ich, dazu verführen lassen, auf die Borussia zu tippen. Und das ist in dieser Saison tendenziell häufiger ein Fehler, als es eine gute Entscheidung ist. Ich möchte mal Folgendes machen, denn ich habe einen sehr guten Freund, dessen Ball-Knowledge ich sehr, sehr schätze. Der ist selber U19-Trainer und verfolgt aber die Bundesliga aktuell quasi gar nicht.
Ja. Yeah.
Sein Team ist, warum auch immer, der FC Liverpool. Das heißt, er guckt eigentlich nur Liverpool-Spiele, ansonsten kümmert er sich um seine eigene Mannschaft, mit der er auch am Wochenende eben viel unterwegs ist, viel auf dem Platz steht. Und der war aber jetzt im Stadion, weil sein Vater, glaube ich, alter Borussia ist.
Mhm.
Und den habe ich gefragt, ob er irgendwas an Gladbachs Spielanlage gesehen hat, das ihm gefallen hat im Stadion. Und ich möchte einfach vorlesen, was er mir als Nachricht geantwortet hat. Und ich finde es sehr, sehr aussagekräftig von jemandem, der, glaube ich, zum ersten Mal dieses Jahr ein Gladbach-Spiel über 90 Minuten gesehen hat. Eigentlich nicht. Sind ein paar Mal hinter die Kette gekommen, zum Teil auch mal mit Spiel über den Dritten, aber das war's auch eigentlich. Ist auch ziemlich schwierig bei einer tiefstehenden Mannschaft wie Union, fair enough. Fand das mit Ball eigentlich erschreckend, muss einen aber auch nicht wundern, wenn 6 klare Defensivspieler auf dem Platz stehen. Leiner und Skelly bringen gar nichts im Ballbesitz. Die 3 Innenverteidiger können keine Situation auflösen durch Andribbeln oder so. Itakura, der eigentlich noch der Beste auf dem Platz war, spielt aber auch nur seitwärts. Ich glaube, der Plan war, mit Player als falsche 9 die beiden Halbraumspieler zu füttern, aber irgendwie ist es gar nicht aufgegangen. Wenn du als Tabellenplatz 13 einen Spieler mit der Qualität eines Florian Neuhaus hast, musst du den auch eigentlich irgendwie einbinden, oder?
Ja.
Finde ich eine sehr treffende Diagnose.
Ist sehr, sehr gut, und er hat auch tatsächlich einige Punkte berührt, die ich mir aufgeschrieben habe. Zum Beispiel die Skelly-Nummer. Der ist so dermaßen on den Island da draußen, der weiß, der hat nichts mit dem Spiel zu tun, Mann. Der macht seine, er kriegt alle 3 Minuten mal den Ball, spielt ihn einmal flach zurück zu Koitakura, und das alles, was Skelly beiträgt. Es ist echt, die Entwicklung bei Gladbach über diese Saison haben wir schon ein paar Mal angesprochen, aber sie bleibt stabil bei 0.
Bleibt stabil bei 0, wie gesagt, das sind so diese kleinen Momente. Es gab so 1-2 Szenen, in denen Robin Hack und Alassane Player es gemeinsam gut ausgespielt haben, aber das wirkt nicht wie etwas, was irgendwie vorbereitet, angeleitet ist von einem Trainerteam. Das sind einfach zwei Spieler, die das halt gut können und das in den Momenten dann auch vernünftig ausspielen. Rocco Reit hatte den einen oder anderen guten Moment, aber es ist in Summe halt mal wieder viel zu wenig. Und es ist irgendwie auch ein Spiel gewesen, wo diese Neutralisierung sich auch schon angedeutet hat. Denn beide Mannschaften spiegeln sich eigentlich gegen den Ball. Ja. Hier ist es ein 3-2er-Aufbau, der im 5-2-3 gekontert wird, bei der anderen Mannschaft genauso. Das heißt, die stellen sich dazu, beide sind zu limitiert, um mal 1-gegen-1 aufzulösen und da irgendwas zu erzeugen, was den anderen mal ins Wackeln bringt. Am ehesten gelingt das ja tatsächlich noch Union, die ja auch die größte Einzelchance des Spiels haben mit dem Abschluss von Andras Schäfer, der da nach der flachen Hereingabe eigentlich vom leeren Tor fast schon drüber schießt.
Ja, ich meine, er kommt aus vollem Tempo, der Ball kommt relativ scharf, aber er darf den gerne nicht drüber schießen. Und du hast gesagt, die Mannschaften spiegeln sich nicht nur, das ist wirklich baugleich. Bei Union ist es Jurasek, der zwar 1-2 gute Flanken schlägt, aber ansonsten die Skelly-Rolle so ein bisschen hat und wirklich komplett aus und vor auch in diesem Spiel wieder ist. Es ist einigermaßen Wahnsinn, und ich finde, dass Union Berlin hinten raus dann mehr dafür tut, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Aber es ist ein solches 0-0-Spiel für mich. Ich wüsste nicht, was ich noch kurz zu sagen habe dazu.
Nee, gehe ich komplett mit, außer eben, dass sich an der Diagnose für die Borussia in dieser Saison, glaube ich, nichts mehr ändern wird. Die haben jetzt noch 3 Spiele, die spielen in Bremen gegen Frankfurt und in Stuttgart. Werder ist gut in Form, Stuttgart ist Stuttgart. Frankfurt sehe ich trotzdem qualitativ nochmal über Gladbach. Also aktuell fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wo die Punkte herkommen sollen. Vor allem ist es auch irgendwie so, ich finde dieses Spiel hier, du hast ein Heimspiel gegen Union Berlin, das ist ein direkter Tabellennachbar. Ihr spielt,
ja, muss man mal sagen, das ist wirklich da geht's einfach darum, Gewinner übernimmt hier die Position vom anderen quasi, also ist dann vorne.
Genau, und es geht auch darum so ein bisschen, wer hier, glaube ich, gewinnt, vor allem wenn Gladbach gewonnen hätte, wäre das die Chance gewesen, sich auch eigentlich abzusetzen, final abzusetzen. Aktuell sind es 4 Punkte, die du noch Vorsprung hast auf Mainz, das ist erstmal ein gutes Polster für 3 Spiele. Aber ich finde, wenn du bedenkst, dass das ein Spiel sein können, dass so vielleicht der finale Brustlöser gewesen wäre, das Spiel, das sich so da unten raushieft und wo du weißt, 6 Punkte aus 3 Spielen, die werden wir so wahrscheinlich nicht mehr einbüßen. Dafür war es sehr, sehr wenig.
Ja. Und das ist das, glaube ich, was eigentlich am nervigsten ist für Gladbach-Fans. Dieses gemessen daran, was du halt, wie viel dann in manchen Spielen so on the line ist, und dann sieht man weiter wieder so blutlose Vorstellungen. Das ist einfach nervig.
Und gefühlt in den wenigen guten Spielen, die Gladbach dieses Jahr gemacht hat, war mein Eindruck, dass Florian Neuhaus eigentlich immer relativ stark mitbeteiligt gewesen ist.
100%, das war einem wenigstens, eine Sache konntest du dich immer verlassen bei Florian Neuhaus, dass der es versucht, dass der will, dass er Sachen macht. Der wird auch mal einen Fehler machen, der wird einen blöden Ballverlust drin haben, aber das ist einer, der sich immer komplett reinknallt. In dieser Saison.
Hat mich immer so ausgesehen.
Aber in dieser Saison tut er es. Auf dem Hügel sterbe ich. In dieser Saison hat er richtig Action gemacht.
Aber ja, er hat auf jeden Fall, also Elemente in seinem Spiel, glaube ich, die der Gladbacher Mannschaft definitiv gut getan hätten. Und warum gerade er aktuell so ein bisschen gefreezed wird von Seoane, verstehe ich nicht ganz. So steht ein 0-0 der biederen und fußballerisch enttäuschenden Sorte. Und wir können gerne weitergehen zum zweiten Sonntagsspiel, das erste richtige Do-or-Die-Spiel der Saison war für mich. Also Darmstadt hatte bestimmt auch schon eins, aber die haben sich gefühlt schon seit einem halben Jahr aus der Bundesliga mental verabschiedet, zumindest in meinem Kopf mental.
Ja.
Und das ist Mainz gegen Köln, wo klar war so ein bisschen, wenn die Mainzer das gewinnen, dann ist, auch wenn es rechnerisch noch nicht festgestanden hätte, für Köln Schluss.
Danach sieht es lange aus, aber es kommt dann eben doch nch so in einem ereignisreichen Spiel, gerade in den letzten 10 Minuten oder 15 Minuten. Wie gehen wir durch? Also erstmal, die Mainzer kommen viel besser rein. In meinen Augen, die erste Halbzeit gehört Mainz zu 5.
Ja, gehe ich mit.
Wirken da genau wie die Mannschaft, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die dich überfällt, die dir was aufzwingen und die dann in Form von Barrero in Führung gehen nach einem Abpraller, war das, ne, vom Keeper. Ich weiß nicht, wer den Abschluss genommen hat.
Ja.
Barrero läuft durch, auch da läuft einfach mit am meisten Zielstrebigkeit, am meisten Willen dadurch und schiebt ein zum 1-0 und das ist auch in Ordnung zu diesem Zeitpunkt. Und die Kölner, das muss man sagen, in Halbzeit 1 mit einer dünnen Vorstellung, aber in Halbzeit 2 deutlich besser.
Und sie haben ja auch dann den Mut für Wechsel gehabt. So in der 62. gibt es einen Dreifachwechsel, der vor allem auf die Offensive abzielt. Damien Downs, Linton Meiner und Marc Uth kommen rein. Der Uth, der auch, und sieben Minuten später Florian Kainz, der Uth, der gezeigt hat, dass wenn er eben nicht an der Grenze zum Sportinvaliden wäre,
ja,
ein absoluter Faktor hätte sein können für Köln, weil er eben immer noch ein sehr feiner und auch intelligenter Fußballer ist, der dir gerade im letzten Drittel wirklich auch Dinge gibt, die dieser Kölner Mannschaft sehr, sehr gut tun würden.
Das sind jetzt Statistiken, die sehr, sehr theoretisch klingen. Non-Penalty Expected Goals, Marc Uth, bester Kölner. XT vom Carries, also Expected Threat.
Ja.
Marc Uth, bester Kölner. Gut, das wissen wir alle, das kommt von dem einen Lauf, der da über links gestartet hat.
Ja, ja.
Aber insgesamt ist einfach klar zu erkennen, genau wie du gesagt hast, Marc Uth ist ein Mehrwert für den ersten FC Köln. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo es wehtut und das ist Beginn der zweiten Halbzeit, oder?
Genau, da gibt es nämlich sehr, sehr früh einen Foul-Elfmeter für den FC, der aus Mainzer Sicht super dumm ist, ja, denn Alidou ist das, der aus dem Weg raus ist, aus dem 16er, aber dann eben noch getroffen wird von Cassie. Ja. Den Elfmeter gibt es dann, so dumm er auch ist, zurecht. Cassie darf dann später auch nochmal faulen, wo ich sagen würde, auch da hätte er schon gelb-rot sehen können.
Cassie hätte auf jeden Fall fliegen können.
Genau, und da wird dann nochmal vielleicht Gnade vor Recht ergehen gelassen und im Anschluss erfolgt sofort die Auswechslung. Aber diesen Elfmeter, den nimmt sich eben Luca Waldschmidt und er guckt den Torwart aus, er geht in die Ecke, ja, in die richtige Ecke, aber er zieht daneben und verschießt eben diesen Elfmeter. Und das, muss eigentlich sagen, gemessen daran, was das für ein Tiefschlag ist, bin ich beeindruckt davon, mit was für einer Energie der FC die zweite Halbzeit noch gespielt hat.
Das ist wichtig. Luca Waldschmidt hat sie nicht mehr mit viel Energie gespielt. Der arme Junge, dem konntest du ansehen, dass es ihm alles gebrochen hat. Aber die Kölner sind trotz Verbot nicht tot, denn sie kommen. Sie versuchen es immer weiter. Wir hatten gerade schon, Entschuldigung, kurz den Lauf von Marc Uth einmal angesprochen, der da über links Alarm macht. Aber es gibt dann in 90 plus was auch immer, ich glaube, es ist eigentlich so 90 plus 1, 2, dann langer VAR-Check, einen Elfmeter. Robin Zentner segelt raus, klärt den Ball, aber klärt den Ball vor allem, weil er abgeschossen wird und nagelt den Kölner, wer warst du nochmal, dabei um.
Ich weiß gar nicht, wer es war, aber er trifft auf jeden Fall den Kölner und den Elfmeter gibt es dann eben, der hat Bestand, es gibt einen VAR-Check. Man muss halt sagen, dass Zentner den Ball noch in Anführungszeichen spielt, ist halt purer Zufall, weil er angeköpft wird von dem Kölner.
Und das ist für mich absolut ausschlaggebend, dass und eben Zentner mit vollem Risiko rausgeht, den Kontakt, die das Foul in Kauf nimmt und ja, eben nur durch Zufall dann angeschossen wird. Und das halt, genau, das, weil du könntest ja dann sagen, er berührt den Ball zuerst, bevor er den Gegenspieler berührt, damit ist es kein Foul. Das kann man sich irgendwie so schön reden, aber für mich ist da eben ausschlaggebend.
Wenn Zentner den Ball köpft, statt mit den Fäusten zu treffen, aber als erstes am Ball ist es noch fair enough in meinen Augen. Aber so ist es eben so, dass er eigentlich nur getroffen wird, weil der Kölner eben eigentlich zuerst am Ball ist. Und das reicht dann, glaube ich, nicht, um diese Entscheidung nochmal zu kippen. Ist dann schon richtig auch dann, dass der Elfmeter so Bestand hat. Den verwandelt in dem Fall Florian Kainz,
ja,
und lädt nochmal ein zu so, ja, mit extra Zeit. Also es gab ja eh lange Nachspielzeit, plus dann das, was noch draufgepackt wurde, zu 6-7 hochspannenden Minuten.
So ist es, denn die Nachspielzeit war noch lange nicht vorbei. Als nächstes sieht Mvene rot in 90 plus 400.
Ja.
Eine absolute Fehlentscheidung. Unraffbar für mich, dass die nicht zurückgenommen worden ist. Unraffbar. Da muss doch der VAR einmal drauf gucken und sagen, nimm zurück.
Das Gefühl war, irgendjemand hat einen Termin gehabt. Die konnten das nicht mehr anschauen. Das war dann immer genug, weil es gab ja dann auch nochmal den
Da habe ich auch gedacht, dass sie sogar gesagt haben, ah, der hat gerade rot bekommen, das war falsch, jetzt geben wir den auch nicht. Denn Folgendes passiert.
Ja, es gibt dann nochmal ein Handspiel von Barrero im Strafraum, glaube ich, der da getroffen wird. Und
köpft den Ball an Barreros Arm. Ja.
Und ich sitze jetzt nicht hier und sage, das war Handelfmeter. Ich habe mich nur gewundert darüber, dass es irgendwie gefühlt gar keine Überprüfung davon gab.
Ich habe dann bei Lost Nippes, Köln-Fan, liebe Grüße an Axel,
kenn ich,
auf Twitter geschaut. Und der hatte geschrieben, und das hat sehr gut getroffen, weil es eine schöne Einordnung ist, diesen Elfmeter haben wir diese Saison schon zweimal nicht gegeben bekommen. Trotzdem ist es aber einer. Und das ist eine Lesweise, mit der ich mich ein bisschen wiedergefunden habe, weil ich war der festen Überzeugung gestern, dass dieser Elfmeter eben auch schon nicht gegeben worden ist, aber eben auch schon gegeben worden ist in dieser Saison. Und da sind wir wieder in der alten Hand.
Bei der fehlenden Linie, wenn es um das Thema Handspiel geht, es gibt ihn eben nicht. Und dieses 1:1 steht so am Ende. Es tut beiden Mannschaften weh. Also für Köln ist es besser als verlieren, weil verlieren hätte bedeutet, man ist quasi weg. So bleibt noch ein Funken Resthoffnung mit den weiterhin bestehenden 5 Punkten müssten
die
das sein.
Die Karnevalsclubs schießen sich gegenseitig mit so Clownspistolen, weißt du, so Piratenpistolen, die oben vorne so auf sind. So Steinschlossknarren schießen die sich gegenseitig da ins Knie.
Machen sie in dem Fall wirklich. Und es bleiben eben diese 5 Punkte, die halt dem FC zumindest eine theoretische Chance geben. Die haben jetzt noch 2 Heimspiele gegen Union und gegen Freiburg, die ja jetzt auch nicht gerade in Topform sind. Also die könnte man gewinnen. Wenn man die gewinnt, glaube ich, dann geht da vielleicht noch was. Aber auch Mainz tut es weh, denn die rutschen, nachdem sie gerade rausgeklettert waren, wieder zurück ab auf den Relegationsplatz, haben 2 Punkte Rückstand. Aber das Gute ist eben, vor ihnen stehen mit Bochum und Union gleich 2 Mannschaften, die man potenziell noch kassieren könnte, innerhalb eines Spieltags sogar. Von daher auch kein ganz großer Grund zur Panik.
Mainz wird kommende Woche gegen Heidenheim spielen. Am Sonntag, 3. Spiel in Folge, wo Mainz am Sonntag ran muss. Heidenheim muss zum 2. Mal in Serie um 19.30 Uhr ran, denn das haben die auch gestern gemacht und haben Darmstadt in die 2. Liga geschickt. Schön, dass ihr da wart, liebe Darmstädter. Macht es gut. Heidenheim gewinnt 1:0 spät in der 90. Minute plus was auch immer.
Der eingewechselte Dovedan macht das Tor und ich muss gestehen, ich kann nicht mehr geben als das.
Nö, also ich habe das Tor gesehen, live sogar.
Ja, sehr gut.
Und ich kann dir auch sagen, dass Heidenheim die bessere Mannschaft war.
Ja, auch sehr gut.
Aber ich kann dir auch sagen, dass ich das Tor live gesehen habe, weil ich die letzten 5 Minuten live gesehen habe von diesem Spiel.
Also, ungefähr. Ich fand bemerkenswert, ich fand es sehr fair und sehr sportlich, wie die Heidenheimer nach dem Spiel sich geäußert haben, da auch wirklich dezent geblieben sind in ihren Bejubeln, weil für Heidenheim ist ja auch klar, dass das, also war es allen vorher schon bewusst, aber auch nochmal ein weiterer Schritt war zu, okay, das passiert wirklich, wir bleiben in der Bundesliga. Und sowohl Frank Schmidt als auch Meinke haben, wie ich finde, gute Worte in Richtung Darmstadt gefunden und tröstende Worte. Und gleichzeitig finde ich auch, Thorsten Lieberknecht hat ja gesagt, wir müssen jetzt nicht mit Scham durch Darmstadt laufen. Das steht für mich auch fest, denn
Schamstadt.
Scham durch Schamstadt laufen, denn klar.
Ganz im Gegenteil, die Fans haben nach dem Spiel, die Mannschaft ist vor die Fans gegangen und die Fans haben sie gefeiert.
Ja.
Also Chapeau, liebe Darmstädter, ihr habt einen guten Eindruck hinterlassen, nicht sportlich, aber insgesamt war das wieder in Ordnung.
Genau, und dieser Aufstieg war so nicht eingeplant.
Man ich schwöre, es kann keine Darmstadt dazu. Oder? Hast du schon irgendeinen Darmstadt-Fan auf Twitter getroffen?
Ja, habe ich schon, das tatsächlich, ja. Wo man moniert wurde, dass wir zu wenig drüber sprechen.
Hey, also, das war's für heute von Darmstadt.
Nee, aber ich finde auch, also sportlich natürlich weit, weit entfernt, aber diese Mannschaft, also hatte nie eine richtige Chance und von daher ist das, glaube ich, okay so. Wir machen noch die 11. Spieltags und dann kehren wir uns aus dieser Folge raus und die tritt an in einem 4-3-1-2, geklaut vom FCA, ist eigentlich schon wieder out. Mhm. Im Tor Gulaschi, über links Agu, über rechts Weiser, die Werderzange. Anton und Lacroix bilden die Innenverteidigung, Palacios im Zentrum. Kurze Anmerkung, was eben nicht zur Sprache kam. Ezequiel Palacios war überragend.
Palacios ist ganz lustig, ne, weil Der ist nach jeder Statistik der beste zentrale Mittelfeldspieler der Liga. Ist er.
Ja.
Aber er hat halt 40% der Spiele nicht gemacht.
Ja, er war
das
dann.
Das ist halt crazy eigentlich, aber das ist so.
Also, war einige Male dann eben nicht ja. da, auch mal verletzungsbedingt, aber ich finde dann, also die Qualität ist schon krass und der Typ ist echt wild, weil sein Stellungsspiel ist gefühlt immer perfekt. So gut darin, dieses Zentrum auch zu beschützen. Mit Ball auch super stark, hat diesen einen Moment, wo er sich in so einer ganz flüssigen Bewegung rausdreht und dann einen 30, 40 Meter Pass in die Tiefe steckt. Also Palacios nochmal hier ein kleiner Shoutout.
Er ist Top 10 Passquote, Top 5 Zweikampfquote, Top 20, was Torchancen durch eigene Fehler vermeiden betrifft, auf seiner Position immer gemessen. Also, ja.
Viel gucken.
Palacios ist einfach unglaublich. Top 20 abgefangene Bälle, Top 25 Balleroberung. Du kannst durchgehen, er ist in allem gut.
Die beiden Achter sind unsere beiden direkten Freistoßtorschützen, Stöger und Arnold. Hinter den Spitzen, hinter der Doppelspitze spielt Marvin Ducksch und Kane und der Mann, der in seiner eigenen Klasse spielt, Lois Openda, machen das da gemeinsam vorne. Wir machen Schluss für heute, hören uns am Donnerstag nach den beiden Champions League Halbfinale hinspielen wieder und sagen bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen.
Tschö!